Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zurück zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe eures sehr entspannten Podcasts.
Ey, wir sind schon echt einige Wochen in Folge am Start, ne? Ich bin stolz auf uns.
Du, seit ganz vielen Jahren, du weißt Bescheid. Ja, heute haben wir wieder mal ein paar geile Themen für euch mit am Start. Wir müssen über meine neue Kamera reden. Ich bin sehr, sehr verliebt. Es gibt ganz viele Apple-Gerüchte, ja, irgendwie, was los? So Ende des Jahres, auf einmal kommt hier wöchentlich die neuen Apple-Gerüchte rum. Wir reden über das iPhone 17R, das wahrscheinlich dünnste iPhone aller Zeiten, das kommen soll. Und auch darüber, ob Apple jetzt nach all den Jahren vielleicht doch tatsächlich in das Geschäft mit TV-Geräten einsteigt. Serientipps haben wir auch noch mit am Start, Kommentare ebenfalls. Julian muss ich mal noch ein bisschen ausquetschen zum Thema Weihnachtsbäume.
Scheiße, ja. Das war echt krass. Machst du beruflich? Ich teste Weihnachtsbäume.
Ich weiß nicht, ob ihr da mal das Reel gesehen habt von Julian, wie viele Weihnachtsbäume jetzt bei dem im Wohnzimmer rumstehen. Das ist schon auf jeden Fall sehr crazy und ich war auch überrascht. In den Kommentaren war wirklich großer Anklang zu diesem Weihnachtsbaum-Thema. Haben ganz, ganz viele Leute nach dem Update gefragt. Aber ein Thema war natürlich auch in den Kommentaren ganz vorne mit dabei und wir wollen uns davor nicht verstecken. Wir wollen da einfach mal Rede und Antwort stehen. Die Top-Comments waren hier zum Beispiel einmal, die Vodafone-Werbung soll ein Witz sein, oder? Julian hat mehrmals über seine Probleme mit Vodafone im Studio berichtet und dann macht ihr Werbung für genau diesen Tarif. Oder hier der nächste Kommentar, übertreibt es nicht mit der Anzahl an Sponsoren. Vor allem, wenn im Falle von Vodafone jeder weiß, dass ihr nicht dahinter steht, schadet eurem wichtigsten und größten Asset, eurer Glaubwürdigkeit.
Ja, also ich muss sagen, es hat mich wirklich verwundert, diese Kommentare zu lesen. Und es ist auch immer dann eine Bereicherung, weil das einfach mal dir die Augen öffnet, wie etwas von außen halt auch wirken kann. Weil oft ist das, was man in seinem Kopf denkt und das, wie es vielleicht von anderen wahrgenommen wird, sehr unterschiedlich. Weil für mich zum Beispiel, natürlich habe ich mich schon mal über Vodafone aufgeregt, so definitiv. Aber für mich war das irgendwie so ein, ja, abgeschlossenes Thema aus der Vergangenheit. Das war nämlich hauptsächlich damals in den Hallenzeiten. Und es war tatsächlich auch genau dieser Tarif. Aber da hat sich dann im Endeffekt alles gefixt. Und wir hatten am Ende in der Halle noch gutes Internet, konnten dann auch endlich streamen. Wir hatten nämlich am Anfang echt Probleme mit dem Stream. Und jetzt auch bei uns in dem neuen Studio funktioniert das Internet gut. Da hatten wir nur am Anfang das Problem, dass das, weil das so eine einzelne Einheit ist, in einem größeren Gebäude, da erstmal noch das Kabel hingelegt werden musste. Aber für mich war das überhaupt nicht mehr so ein präsentes Thema, dass ich jetzt irgendwie so ein Problem mit Vodafone hätte. Aber ich glaube, das ist bei den Leuten einfach krass hängen geblieben und verstehe das auch komplett.
Ja, ich glaube, das ist auch manchmal so, dass man sich halt nur zu Sachen äußert, vor allem zu solchen Basic-Sachen, die normal sind, wie so ein Internettarif, dass wenn mal was nicht funktioniert, dass man sich dann einmal laut beschwert, aber irgendwie so die meiste Zeit, wo es funktioniert, hält man eher so die, also es ist jetzt nicht so Breaking News, Leute, mein Internet funktioniert gerade ganz normal. So, das ist so ein State, also das passiert einfach nicht und wenn man sich dann da mal aufregt und so, dann bleibt es vielleicht mehr in den Köpfen der Leute hängen. Ich wollte von meiner Seite dazu einfach nur nochmal sagen, also ich habe jetzt, kann mich zumindest nicht dran erinnern, mal jemals selbst so große Probleme mit Vodafone gehabt zu haben, dass ich sagen würde, ey, wir müssen alle diese Firma boykottieren. Vielmehr habe ich mich darüber gefreut, dass die uns beim Crewcast supporten wollen, denn Unterstützung beim Crewcast ist ganz wichtig. Wir haben ja auch jemanden, der uns im Hintergrund beim Crewcast dann beim Schnitt und bei der Veröffentlichung jede Woche hilft, damit wir das neben unseren YouTube-Kanälen noch gebacken bekommen und der möchte natürlich auch bezahlt werden, Equipment und so weiter ebenfalls. Deswegen arbeiten wir ja schon länger im Crewcast mit Sponsoren. Und da möchte ich jetzt auch mal auf dieses Thema Anzahl der Sponsoren eingehen. Wir hatten ja drei Sponsoren in der letzten Episode. Das fanden viele Leute zu viel. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich kann schon mal Entwarnung geben, das soll nicht der neue Normalzustand werden, dass immer jede Episode drei Sponsoren hat. Nichtsdestotrotz möchte ich da auch mal dazu sagen, dass es A, im Podcast-Bereich eigentlich ziemlich normal ist, dass Podcasts, auch gerade wenn die so 2 Stunden lang gehen oder so, auch mal 3 Sponsoren haben können, gerade im internationalen Bereich oder auch bei größeren deutschsprachigen Podcasts ist das ganz normal. Wir wollen da trotzdem nicht uns das als Vorbild nehmen und immer so viele Sponsoren drin haben. Bei uns ist jetzt die Situation aber die, und das hat uns jetzt vielleicht auch zusätzlich noch nicht gut getan, dass jetzt im der ersten Jahreshälfte von 2024 wir kaum Sponsoren im Crewcast drin hatten. Also da kam vielleicht auf 4 Episoden mal ein Sponsor, was dazu geführt hat, dass wir eigentlich mehr für die Produktion von dem Crewcast bezahlt haben, als wir mit dem Crewcast verdienen konnten. Und jetzt Ende des Jahres haben halt die Firmen mehr Marketingbudget übrig. Es gibt mehr Kampagnen, gerade zur Weihnachtszeit und Black Friday und so wird mehr rausgefeuert. Und wir haben das dann jetzt einfach als Möglichkeit gesehen, mal dieses Defizit wieder aufzuholen, was wir da am Anfang des Jahres in unser Crewcast-Budget so ein bisschen reingerissen haben. Deswegen da ein paar mehr Sponsoren am Start. Das wird auch jetzt bis Ende des Jahres wahrscheinlich sicherlich auch noch hier und da mal vorkommen, dass in einer Episode auch mal mehrere Sponsoren drin sind. Wir haben aber eure Kritik gehört. Wir verstehen das. Wir wollen den Crewcast nicht mit Werbung zuballern. Das soll keine reine Werbeshow werden. Wenn euch die Placements nerven, versucht die zu skippen. Wir wollen von unserer Seite auch mehr dafür tun, dass man die Werbung von dem eigentlichen Podcast auseinanderhalten kann. Vielleicht mit Hintergrundmusik arbeiten, dies, das. Einfach damit es auch für euch so ein bisschen leichter ist, das nicht einfach als einen werbevermatschten großen, langen Podcast wahrzunehmen, sondern das ist dann halt einfach so, ja gut, das eine ist der Podcast, das andere ist die Werbung, die den Podcast möglich macht. Und ja, Statement dazu von mir.
Genau, deswegen haben wir auch eure Kommentare ernst genommen. Ich hatte da auch überall drauf geantwortet und das auch schon so schriftlich kommuniziert. Ich glaube, es ist im Endeffekt alles gesagt. So, das ist einfach so ein bisschen der Hintergedanke. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir jetzt mehr Anfragen haben, haben dementsprechend auch etwas mehr angenommen. Genau. Aber das ist es halt immer so im Marketingbereich. Das ist mal hast du gute Monate, mal schlechte Monate und irgendwo ergibt sich dann daraus so ein Mittelwert, ne?
Ja, und wenn es richtig gut läuft, dann kann man sich haufenweise Weihnachtsbäume leisten, die dann ins Wohnzimmer gestellt werden. Julian,
sag oder an, wenn man gar keine Idee mehr hat.
Wie lange lebst du jetzt schon im Wald?
Ich lebe jetzt diese Woche im Wald, ja. Und ich habe viele Nachrichten von euch bekommen, was mich gewundert hat, dass sie das Videothema sehr feiern und ich mich bitte beeilen soll. Es hat einen gewissen Druck aufgebaut und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das Video schon online ist, wenn ihr diesen Crewcast hört. Denn tatsächlich
besser nicht
ist,
versprechen.
Nee, ich meine ja auch. Ich glaube, es wird knapp, weil es ist tatsächlich ein deutlich aufwendigeres Video, als man so denkt. Auf meiner Shotliste stehen 100 Shots von Weihnachtsbäumen. Und diese Bäume sind super klobig und müssen irgendwie hin und her geschleppt werden und so. Ist ein bisschen nervig, dieser Dreh, aber das Thema an sich hat mir schon Bock gemacht. Also das ist wirklich mal so ein, es ist ein Thema, da kann man sich schon richtig reinnörden, aber irgendwann ist auch gut. Also so zum Beispiel, wenn du jetzt anfängst, irgendwie über Prozessoren dich schlau zu machen, da kannst du ja ein halbes Studium ablegen. Und bei Weihnachtsbäumen gibt es so ein gewisses Level, wo du dich da reinfuchsen kannst und dann ist aber auch irgendwann gut. Finde ich angenehm. Es ist nicht so ein schwarzes Loch, wo du halt quasi immer weiter, immer tiefer dich reinfuchsen musst. Und ja, dementsprechend, wir haben jetzt gerade alle Weihnachtsbäume in unserem Wohnzimmer stehen, weil da auch noch nicht so viel Einrichtung drin steht. Wir haben das ja frisch renoviert, deswegen war da noch ein bisschen Platz. Und ist es tatsächlich
jetzt
so, wir
haben jetzt nicht mehr.
Ja, genau, jetzt nicht mehr. Um unser Sofa herum stehen halt wirklich 10 Bäume und es sieht so aus, als ob du, wenn du auf dem Sofa sitzt, im Wald sitzt. Es ist wirklich absurd.
Ja, ihr habt schon so einen kleinen Pfad und in der Lichtung steht dann das Sofa mit dem Fernseher.
Ja, ich hatte auch schon überlegt, so ein Opening für das Video zu machen, wo ich irgendwie so die ganzen Weihnachtsbäume nach draußen schleppe und so tue, als ob ich im Wald aufnehme.
Ja. Aber du könntest ist halt auch so auf meinem Grundstück. Du könntest auch so ein Intro machen wie bei MKBHD beim Autofokus-Kanal. Da kommt er ja auch immer, die erste Aufnahme ist irgendwie gefühlt immer, wie er aus dem Busch rauskommt und anfängt zu reden. Und dann hast du so aus so einem Dickicht an Weihnachtsbäumen hervorkommst, als wäre es ganz normal und dann einfach anfängst zu reden. Nee, was mich interessiert ist, hast du die alle am Stück aufgebaut? Und wenn ja, wie lange hast du dafür gebraucht?
Ich habe einen ganzen Tag zum Aufbauen gebraucht. Kein Scheiß.
Und was war heute deine Arbeit?
Ja. So, ich habe auch komplett unterschätzt, wie viel, also das ist auch tatsächlich, man denkt halt so künstlicher Baum, du klappst den nur auf, fertig. Aber was halt richtig Zeit kostet, ist, dass du diese ganzen Äste noch so biegen musst, dass es halt auch einigermaßen dicht wird. Weil wenn du den ausklappst, sind diese ganzen einzelnen Äste einfach so zusammengedrückt, dass es einfach nur so ein dünnes Ding ist. Aber du willst es ja so richtig auffächern, dass es dann auch schön aussieht. Dann musst du eigentlich jeden Zweig von diesem Baum in die Hand nehmen. Und dementsprechend dauert es schon so, ich würde sagen, 20 Minuten pro Baum, mindestens. Du kannst auch mehr Zeit rein wasten. Oder was heißt wasten? Das mag ja auch das Wert sein. Ne? Auch nicht. Aber du kannst auch länger daran sitzen, umso genauer du das Thema nimmst.
Ja, okay. Und dann lief nebenbei die ganze Zeit irgendwie schön laut Weihnachtsmucke, um dich schon in die Stimmung zu bringen? Oder einfach nur Podcast, exakt. That's it?
Nein, schon Weihnachtsmucke und geil. Auf dem Fernseher. Kennt ihr das? Bei YouTube gibt es diese 10-Stunden-Videos von einfach nur so einem geilen Setting mit Kamin oder so. Also nicht mal nur, wo so das Feuer brennt, sondern mittlerweile gibt's da so ganze Räume, wo dann noch so die Bäume vom Fenster wehen. Da habe ich auch gedacht, eigentlich voll der geile Job, solche Sachen zu designen, stelle ich mir cool vor. Also wenn es dein Job ist, so diesen Feel-Good YouTube-Content zu machen, den du so als zweites Display nutzt. Ja.
Obwohl ich sagen muss, AI nimmt da schon auch ziemlich Überhand. Also mittlerweile diese ganzen auch so Lo-Fi-Mixes und so sehe ich so oft, dass es so KI-generierte Videoloops sind, die da nur noch im Hintergrund laufen. Und das Ding ist, man sieht das halt schon. Also es ist halt häufig dann so dieser ganz leichte Touch von irgendwas ist off. Und dann fängst du an, das Bild genauer anzuschauen und merkst, das passt irgendwie nicht, das passt irgendwie nicht. Und dann kippt es ganz schnell von diesem, cozy Vibe zu, oh, wie seelenlos. Egal, komm, ich such noch mal ein anderes raus.
Ja, das stimmt schon. Ist mir jetzt noch nicht so häufig aufgefallen, aber
Ich bin jetzt einfach zu Videogame-Mucke geswitcht, als ich am letzten Video saß und da lange dran gearbeitet habe, habe ich mir mal nebenbei ein bisschen Phoenix Wright-Video-Spiel-Mucke reingezogen, in guter Erinnerung an früher, wo ich das noch viel gespielt habe. Das berührt dann auch im Herzen. Und ein bisschen Beatles habe ich mal gehört. Ich habe ewig nicht mehr Beatles gehört, keine Ahnung. Ich fand es auch krass, ich habe dann gesehen, die Beatles haben immer noch 30 Millionen monatliche Hörer bei Spotify. Also auch wenn die sehr, 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 sehr lange schon keine neue Musik mehr gemacht haben und auch gar nicht mehr können, haben die an Relevanz kaum verloren. Ist schon krass. Also da sind viele, viele Rapper sind neidisch auf die Zahlen, die Beatles noch heute machen. Und das dann auch zu Recht, habe ich gemerkt, weil irgendwie ist ein Vibe. Ja, viel zu lange nicht mehr gehört.
Richtiger Evergreen, wie so ein künstlicher Weihnachtsbaum.
Ja, es ist auch irgendwie, dadurch, dass es halt so akustisch ist, es ist auch irgendwie zeitlos, finde ich. Also es ist, in der Musik von Beatles sind wenig so Gimmicks drin oder so, die halt irgendwie hip waren zu einer bestimmten Ära und da dann besonders gut funktioniert haben, wie man es so in Hip-Hop oder elektronischer Musik oder so auch häufig hat, sondern es ist einfach wirklich cleane, gute, schöne, melodische Musik. Sehr nice. Kleiner Shoutout geht raus an die Beatles. Ey, Riesen-Shoutout geht auch raus an Fuji. Die haben nämlich meine Liebe für die Fotografie zurückgeholt. Ich bin mad in love mit meiner neuen Kamera. Ich habe mir eine Fuji X106 geholt. Und auch wenn ich jetzt noch nicht 100% Experte mit dieser Kamera bin und allgemein auch sehr viel weniger Ahnung von Fotografie habe, als viele mir vielleicht zutrauen würden, weil ich sehr, sehr viel filme und sehr, sehr wenig fotografiere eigentlich, ist es wirklich so, dass diese Kamera einfach irgendwas an sich hat, dass sie ultra viel Spaß macht, damit einfach zu fotografieren. Durch diese Filmemulation, durch die Festbrennweite. Ich habe mir jetzt noch so einen Pro-Mist-Filter drauf gemacht, der dafür sorgt, dass das Licht so richtig schön ausbrennt und so, wenn man irgendwo was überbelichtet hat. Es ist einfach, man fühlt sich direkt wie ein Künstler. Man nimmt das Ding in die Hand und es animiert einen richtig dazu, so ein bisschen sich auszuleben. Ist geil.
Ja, unser Mitarbeiter Jan, der hatte zwar nicht die Fuji, aber auch ein ähnliches Kaliber, eine Leica. Und hatte
da kriegst du jetzt auf den Deckel für, glaube ich, für so ein Steak.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Aber das ist so
eine Nein, eine Leica ist was ganz anderes, Julian.
Ja,
das ist
so
nochmal eine eigene Dimension.
Und auf jeden Fall gab es wirklich eine Zeit, wo er die jeden Tag umhatte. Auch so bei so einem Casual-Arbeitstag im Studio, so die ganze Zeit. Und dann saßen wir da so, haben so Döner gegessen oder irgendwie einen Rap reingezogen. Und er immer so, Knips! Das war ständig so Dinger. So, er hat es auch richtig gefühlt. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, dass er das jeden Tag am Start hat. Ich glaube, es hat ein bisschen abgenommen. Aber ja, das ist auf jeden Fall, macht dann halt auch echt Bock. Und dann hast du die eigentlich ständig am Start. Oder wie sieht das bei dir aus? Ist es auch bei dir so krass?
Also ich habe die Kamera ursprünglich gekauft auch so ein bisschen für mehr Instagram-Content, die Stars habe ich mir gedacht, komm, will ich eigentlich mal wieder ein bisschen aktiver werden. Das nehme ich mir sehr regelmäßig vor und mache es dann im Endeffekt doch nicht. Jetzt aktuell diese Woche war ich wieder ein bisschen aktiver auf Instagram und habe direkt gemerkt, ja, ich weiß schon, warum ich diese Plattform verlassen habe, weil der Suchtfaktor ist schon immens. Selbst wenn du nur mal kurz einen kleinen Post hochladen willst oder so, du bleibst so schnell in diesem Feed hängen, das ist wirklich, also es ist fast schon wie so eine Droge und so. Ich mit Absicht eigentlich Abstand gehalten. Aber trotzdem so, wenn du Social Media mäßig aktiv bist, ist es eigentlich wichtig, so einen Kanal zu betreiben. Und ich dachte mir, gerade jetzt, wo auch das Privatleben bei mir wichtiger geworden ist, durch Minibar, möchte ich auch da irgendwie so ein bisschen die Leute mehr ein bisschen dran teilhaben lassen. Jetzt nicht irgendwie zum großen Daddy-Content mutieren, dies, das, sondern einfach, wenn man mal länger nichts von mir hört oder so, dass ich dann hier und da vielleicht ein paar kleine Shots auch reinpacken kann. Einfach so als kleines Live-Update. Und ich habe das halt bisher nie gemacht, weil das, ja, die Motivation so ein bisschen gefehlt hat. Und durch diese Kamera habe ich mir zumindest erhofft, dass ich dann im Alltag mehr Bilder mache und dann solche Sachen einfach da sind und ich das dann auch leicht übertragen kann auf mein Handy und es dann doch mal schneller gepostet ist. Und bisher funktioniert es tatsächlich ganz gut. Also es ist irgendwie gut, so viele Posts habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber fotografiert habe ich zumindest schon mal ganz viel.
So, nutzt die so eine Woche, ja, geht voll auf das Konzept.
Nee, das müssen wir dann natürlich, so Gewohnheiten und sowas, das ändert sich natürlich auch viel mit der Zeit, da müssen wir mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber das war jetzt erstmal so der Plan und auch generell so als Online-Content-Creator ist es, glaube ich, schon auch wichtig, zumindest in Fotografie nicht komplett eingestaubt zu sein. Und mit dieser Kamera will ich da jetzt einfach wieder tiefer ins Thema einsteigen. Und
aber bisher, ganz ehrlich, Felix,
bisher klappt es ganz gut, bisher macht es echt Spaß.
Aber Fotos sind doch auf Instagram komplett tot.
Ja, ist doch egal. Das ist aber Kunst. Das ist so, ja, nee, also jetzt mal, ja, was soll ich machen? Soll ich jetzt irgendwelche TikTok-Trends nachmachen oder was? Also natürlich, klar, mir geht's nicht nur dabei darum, irgendwie jetzt die krassesten Zahlen auf Insta zu erreichen oder so. Da kann man sicherlich einen Fulltime-Job draus machen, wenn man auf Instagram erfolgreich sein möchte und so. Darum geht's mir überhaupt gar nicht.
Ja, es geht dir um die Kunst.
Auch schon, ich würde jetzt aber nie mich so aus dem Fenster lehnen, so eine Woche eine neue Kamera gekauft, so, ah, ich bin so ein Künstler, guck mal, wie geil ich fotografiere. Klick, klick.
So, wenn Mutti ein neues Telefon hat, so, oh, das sind so geile Fotos.
Nee, aber auch einfach so, um so ein bisschen Lebenszeichen auch mal hier und da raushauen zu können, so, es ist einfach, aber ich, ja, ich glaube, wenn ich dann so zu tief einsteigen würde, auch in Instagram und so mit Reel-Produktion und dies, das und da voll am Start sein und so, dann würde ich, glaube ich, auch wieder richtig drauf hängen bleiben. Das ist nicht gut. Es kommen schon eh zu wenig YouTube-Videos. Ich glaube, das würde der YouTube-Produktivität nur weiteren Schaden hinzufügen, wenn ich dann da noch anfangen würde, mich da bei Instagram wieder komplett reinzufuchsen.
Ja.
Aber ja.
Die Fuji ist deine SOS-Fackel. Einfach, genau. um Lebenszeichen in die Welt zu setzen.
Ja, und es hat trotzdem auch wirklich so ein bisschen bei mir dafür gesorgt, dass es auch so ein bisschen mehr, ja, weil es sowas ist, was man im Alltag macht. So im Alltag Film mache ich eigentlich sehr wenig, so, weil ich einfach schon so mit Film so ausgelastet bin auf beruflicher Seite. Da habe ich jetzt nicht mehr so die Lust, abends oder irgendwie am Wochenende, nachdem ich die ganze Woche gefilmt und YouTube-Sachen produziert habe, dann nochmal eine Kamera in die Hand zu nehmen und nochmal sowas zu machen. Also ich meine, ich habe ein paar Familienvlogs gemacht dieses Jahr auf privat, so, das hat schon Bock gemacht, aber ich meine jetzt eher so im Alltag, ja, das macht man eher weniger. Und diese Kamera, die hat einfach sowas an sich, dass sie einen so ein bisschen motiviert. Und dann so, ach komm, hier, mach mal ein bisschen was. Und dann verliert man sich dann doch schneller drin, auch in diesen ganzen Einstellungen. Ich finde das Menü von der super unübersichtlich gemacht. Also da muss ich auch mal kritisieren, ne? Also wenn man irgendwie die ganze Zeit sich nur mit Apple-Produkten umgeht, dann wird man, glaube ich, auch irgendwann verwöhnt. Aber ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Kameramenüs noch unübersichtlicher werden können als die von Sony, aber Fuji hat mich eines Gegenteils belehrt. Das Menü ist wirklich grauenvoll. Aber trotzdem sich da so ein bisschen reinzufuchsen, da ein bisschen zu lernen, was geht und so, das hat schon Spaß gemacht. Und ich fand es auch irgendwie witzig, dadurch, dass die Kamera so eine ultralange Lieferzeit hatte, habe ich auch ein paar Funktionen wieder vergessen gehabt von der. Ich hatte mich einmal informiert zu dieser Kamera, dann entschieden, dass ich die haben möchte, die bestellt und dann ein halbes Jahr oder so auf die gewartet. Dann kamen die an, ich packe die aus, ist ein bisschen mit der fotografiert, irgendwann gecheckt. Ah ja, Die hat ja einen internen ND-Filter, lol.
Das ist komplett wieder, das ist geil, ja.
Komplett
das ist
wieder wie so ein vergessen.
Weihnachtsgeschenk, was man dann auf einmal so bekommt.
Ja, und vor allem interner ND-Filter ist so ein Killer-Feature für eine Kamera. Vor allem für so eine mit Festbrennweite, wo du eine offene Blende haben kannst, erlaubt dir halt, die in viel mehr Situationen zu verwenden, ohne gleich so eine mega harte Verschlusszeit zu haben. Also ist schon nice.
Ja, voll cool. Also ich weiß, ich habe da gerade so ein bisschen drüber gejokelt, so, aber ich finde es, ich verstehe das voll. Also freut mich auch für dich, dass du da wieder Spaß an, analoger meine ich sagen, aber an klassischer Technik hast. Ja, und ich glaube, wenn du so eine Kamera dabei hast. Das
analoge Feeling zumindest.
Ja, genau. Und ich glaube, wenn du so eine Kamera dabei hast, ist auch schon schneller ausgelöst als noch das iPhone aus der Tasche zu ziehen. Also zumindest, wenn du die mit so einem Band immer um hast, dann geht es natürlich wie ich.
Ja, bisher habe ich kein Band um, weil ich das dann irgendwie beim normalen Fotografieren nervig finde, ein Band zu haben. Bisher habe ich die dann einfach immer in der Jackentasche oder sowas dabei, wenn ich die dabei habe.
Gefährlich.
Werden wir sehen. Ich meine, die Kamera ist ziemlich stabil. Ich glaube, der passiert so schnell erstmal nichts. Also die ist so ein fetter Block Metall, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die direkt kaputt geht, wenn die mal irgendwo aneckt oder so. Aber ich habe mir tatsächlich schon ein bisschen Sachen zum Pimpen geholt. Wie könnte es anders sein, ne? Der Typ, der alle seine Autos immer foliert und muss natürlich auch die Kamera dann modifizieren. Man kann sich für die Fuji nämlich so Auslöseknöpfe kaufen, die man da draufschrauben kann, damit der Auslöser anders aussieht. Und da bin ich schon ein bisschen dumm gegangen auf Etsy und habe mir ein paar Sachen geholt, die ich ganz stylisch fand. Ist noch nicht da, aber ja.
Aber wir gerade bei dumm gegangen sind, hast du denn schon ein Update bezüglich des uralt Apple Displays mit Röhre?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich wollte es jetzt noch nicht an die große Glocke hängen, weil ich immer, ich komme dann gerne mit den Stories um die Ecke, wenn es geklappt hat. Aber der aktuelle Stand ist zumindest, dass mir ein sehr netter Zuhörer angeboten hat, von ihm das alte Studio-Display in Empfang zu nehmen, was irgendwie wohl bei denen seit Jahren auf dem Dachboden rumsteht, nur für 2 Wochen genutzt wurde und da Platz wegnimmt. Dem werde ich das jetzt abkaufen. Wenn alles klappt, wird das jetzt noch 1-2 Wochen dauern und dann kann ich dieses Display dann mein eigen nennen. Weil wir jetzt noch so ein bisschen drauf warten, dass er nach Leipzig vorbeikommt. Wollte in Leipzig jemanden besuchen. Und da macht es einfach Sinn, den Monitor dann einfach mitzubringen, statt jetzt so eine fette Röhre irgendwie per Post zu verschicken und dann zersmackt es da noch irgendwie den Bildschirm oder so. Von daher, also das ist so der aktuelle Stand. Wenn alles klappt.
Ja, geil. Ja?
Das ist, geil. Da bin ich auch schon sehr im Hype, ja.
Ich hatte
Soll Felix ich dazu noch auch ein Unboxing machen? Das ist die Frage.
Ja, safe. Ich hatte Felix auch schon nach der Aufnahme noch so Kleinanzeigen-Links und so geschickt, aber das ist ja noch besser. Wenn das sogar jemand ist aus der Community, der dir das gibt, ist ja 10 von 10.
Ja, also Riesenkuss geht raus. Das sind dann auch so diese Connect. Ich meine, wir haben ja beide dann auf eBay so ein bisschen geguckt, was da so drin steht. Und es ist dann halt häufig irgendwie so Zustand nicht so gut, Preis extrem hoch, irgendwie ultra weit weg oder sowas und dann nur zur Abholung, lauter solche Sachen immer. Aber jetzt in dem Fall scheint es wirklich ein Display zu sein in einem extrem guten Zustand, weil es wirklich nur 2 Wochen genutzt wurde. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen halte ich mich da jetzt erstmal zurück mit Versprechungen, aber wenn das wirklich so wird, dann bin ich ganz, ganz arg happy. Und dann können wir da diese Retro-Wave noch ein bisschen weiter reiten, auch auf meinem Kanal, und da mit ein paar Videos in die Richtung. Scheint den Leuten auch sehr zu gefallen. Ich habe auch schon ein paar angesteckt. Da haben wir zum Beispiel einen Kommentar bekommen letzte Woche von Weißbrot. Hat geschrieben, danke für die Mac Pro Influzierung. Ich habe mir auch ein Teil für 350 € bestellt. Sehr guter Zustand. SSD aufgerüstet, OpenCore installiert und Windows to go auf einem SSD-USB-Stick für das ein oder andere Game. Und ja, liebe Leute, Counter-Strike 2 läuft mit der Basisausstattung ziemlich gut da drauf. Auch andere Spiele können noch gut drauf gespielt werden, also bitte kaufen. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt sagen, dass es so die beste Idee ist, den so als High-End-Gaming-Rechner zu kaufen, so ein Mac Pro. Aber der kann sicherlich auch 1-2 Spiele ganz gut darstellen, wenn man irgendwie so ein so ein Special Case, weißt du, wenn du so ein PC für irgendwas brauchst, was aber jetzt nicht so dein Hauptcomputer ist, kann man die eigentlich cool einsetzen, die Dinge, so als TV-Computer oder irgendwie so als Emulationscomputer oder als.
Ja, weil das Ding halt auch echt geil aussieht. Ne? Also das macht ja auch was her. Ja, ich muss auch sagen, ich war auch kurz davor, mir einen zu bestellen. Ich war auch kurz davor, mir auch den Röhrenmonitor zu bestellen. Aber dann dachte ich mir, nee, ganz ehrlich, das ist
so muss es auch nicht von allen.
Es muss auch wirklich nicht sein. So, wo soll der ganze Kram stehen? So, es staubt ja nur ein. Aber Museum. Ich habe mich wirklich auch sehr anstecken lassen von deiner Euphorie. Deswegen, wir haben ja auch schon mal ein Video gemacht über den alten iPod. Und Paddy hat da so ein Video gemacht, wie er den dann wieder genutzt hat. Und das ging auch übel ab. Also dieses Thema mit Retro-Technik, das hat schon auch Potenzial.
Ja, also, und was ich auch sehr daran mag, ist, dass es einfach so ultra zeitlos ist. Also irgendwie auf YouTube hat man oft so das Gefühl, dass man halt so im Grind drin ist und immer die neuesten Themen und das Neueste, was irgendwie abgeht und jetzt ist hier was rausgekommen und wenn dein Video erst 3 Wochen nach Produktrelease kommt, bist du eigentlich schon voll hinten dran. Es ist so, das ist immer so ein bisschen so ein Stressfaktor auch. Und so diese Retro-Videos, die kann man halt einfach auch wirklich genießen und auskosten, weil das ist einfach so Bums. Und wenn es dann halt nochmal ein, zwei Tage dauert oder dies, das, who cares? Das ist einfach,
ich stelle mir gerade so vor, wie Felix so eine Sponsoring-Anfrage in sein Postfach bekommt und so drauf antwortet so, ja, ich würde dann jetzt bald, wir können das machen, ich würde dann jetzt bald ein Video zum Röhren-Apple-Fans-Monitor machen. Passt das für euch? Wie so, ja, klar. So, perfekt. So random, aber ist schon, das
ja, macht irgendwie sowas. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber ja, es ist einfach auch echt ansteckend. Also hier im Studio ging es dann auch krass ab. Rudi, unser 3D-Mensch, der hat sich auch tatsächlich dann, hat sich tatsächlich auch einen Mac Pro dann geholt, aber mit einem Twist. Er hat seinen Mac Pro nämlich ohne Mac Pro gekauft. Also ohne die Innereien, nur die äußere Hülle und dieses untere Teil, was du dann noch brauchst, damit der von außen zumindest komplett aussieht. Dann hinten noch was rein, damit dieses Loch, was man eigentlich hat, wo dann die Ports rausgucken, dass das verdeckt ist. Und das ist jetzt legit sein Mülleimer bei sich im Zimmer. Ist natürlich für einen Mülleimer ein bisschen klein, aber für den Joke funktioniert echt erstaunlich gut. Also so ein bisschen Papier und Kram passt schon rein.
Dekadenter Mülleimer auf jeden Fall.
Ja, das nicht, das, ja gut, für einen Mülleimer wahrscheinlich trotzdem immer noch teuer, aber wenn du die technischen Innereien weglässt, ist schon deutlich günstiger als so ein refurbished. Ja,
was kostet der dann?
Ich glaube 80 € oder so hat er gezahlt, dann für dieses Case nur.
Ja, ein Schnapper für einen Mülleimer.
Aber ja, ob das jetzt so eine sinnvolle finanzielle Entscheidung ist, ständig neue Retro-Technik zu kaufen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber gut, bei so einzelnen Dingen, die man kauft, ist es ja wenigstens noch so, dass man sich so vorher überlegt, okay, möchte ich das Geld dafür ausgeben, dann gibst du das einmal aus und gut ist. Viel gefährlicher sind ja diese immer wiederkehrenden Zahlungen von diesen ganzen Abo-Diensten, die man mittlerweile für alles Mögliche hat. Ja, weil das addiert sich dann ganz, ganz schnell. Julian, was meinst du, was gibst du im Monat aus für Abos?
Ja, also das ist ja das Problem. So, du weißt, du vergisst safe immer was. Also ich habe Spotify, ich habe Netflix, Apple TV, ja, YouTube Premium ist klar als YouTuber, Amazon Prime habe ich auch. So, jetzt müsste man nochmal genau gucken, welchen Tier. Ich glaube, im Schnitt kann man schon so sagen, so 10 € pro Dienst und dann bist du schnell so bei 50 € jetzt in meinem Fall im Monat.
Ja, die ich glaube, bei mir ist es tatsächlich sogar nochmal ein ganzes Stückchen mehr. So, allein ich habe Google Fotos noch, ich habe iCloud, ich habe Apple Arcade, Apple One allgemein. Also das sind so viele Sachen. Ja, und dann auch oft noch so kleine Dinge, selbst wenn es so ein kleiner monatlicher Betrag ist. Ja,
iCloud ist auch
dann
noch
irgendwie
stark,
noch dazu kommt. Ja, irgendwelche Sachen, die man im Jahr zahlt oder so, da fällt es einem dann gar nicht mehr auf. Und dann denkt man so am Ende des Jahres, huch, wo kommt das auf einmal nochmal her? Huch. Ja, das ist wirklich gefährlich. Und es kann deswegen sehr, sehr wichtig sein, sich einen vernünftigen Überblick mal darüber zu verschaffen, was man im Monat genau für Abo-Dienste ausgibt. Und das geht richtig gut mit Finanzguru, dem Sponsor von der heutigen Crewcast-Episode.
Genau, denn die App bringt einfach Ordnung in eure Finanzen. Ihr könnt euren Bankaccount, PayPal, Aktiendepots oder auch Kryptobestände hinzufügen und seht dann, wo euer Geld liegt und wohin es fließt. Der Algorithmus kategorisiert nämlich automatisch eure Ausgaben, vom Supermarkt bis eben hin zu den Streaming-Abos, und so seht ihr immer, wie viel Geld ihr monatlich ausgebt.
Das Coole dabei ist jetzt aber, dass Finanzguru zusätzlich auch noch voraussagen kann, wie euer Kontostand in Zukunft aussehen wird. Dadurch, dass ihr halt ganz genau wissen, was für monatliche Ausgaben ihr so im Normalfall habt, könnt ihr dann schon mal sehen, ey, so viel Geld werde ich zum Beispiel noch am Monatsende übrig haben.
Und für alle, die sich konkrete Ziele setzen wollen, könnt ihr mit Finanzguru Budgets erstellen und dann zum Beispiel sagen, hey, für Streaming-Abos möchte ich aber nur 40 Euro im Monat zahlen, und dann wird euch von der App eben angezeigt, solltet ihr dieses Budget überschreiten.
Finanzguru ist grundsätzlich erstmal eine kostenlose App. Wenn man möchte, kann man allerdings auch Finanzguru Plus abonnieren, um noch detailliertere Analysen und sogar personalisierte Finanztipps zu erhalten. Normalerweise kann man Plus 7 Tage kostenlos testen. Mit unserem Code CREWCAST kriegt ihr aber ganze 3 Monate gratis. Das geht auch ganz einfach. Ihr müsst nur die App herunterladen, dann mindestens ein Konto verknüpfen und dann könnt ihr oben rechts bei Profil den Code CREWCAST eingeben. KREWCAST und schon habt ihr eure 3 Monate plus gratis. Vielen Dank an Finanzguru für die Unterstützung. Es liegt was in der Luft, Julian.
In the air, meinst du?
Ja, there's something in the air. Ist es ein
Stück Papier? Also da bin ich wirklich Stück sehr Papier? Spannend auf das Gerücht.
Ist es ein iPad? Nein, es ist ein iPhone. So dünn, dass man es kaum erkennen kann. Ja, Leute, eventuell bekommen wir nächstes Jahr ein komplett neues iPhone-Modell, das iPhone 17 Air. Eine sehr, sehr, sehr bekannte Leak-Quelle für Apple-Sachen, The Information, die in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr gute Bilanz hatten, sage ich mal, was den Wahrheitsgehalt ihrer Leaks angeht, haben einen sehr ausführlichen Bericht zum iPhone 17 Air veröffentlicht, wo mal so ein bisschen drauf eingegangen wird, was sie erwarten von diesem neuen iPhone, das uns bereits nächstes Jahr beglücken soll und im Line-Up tatsächlich das Plus-Modell ersetzen soll, also bisher 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max, und das Plus wird dann durch das R ersetzt angeblich, weil das Plus halt nicht so gut läuft und man sich dann halt überlegt hat, was können wir mit dem Plus machen, dass das irgendwie cool wird. Und wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich beim iPhone 17 R halt um ein extrem dünnes iPhone. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwirrt. Denn ich hatte den Eindruck, als jemand, der wirklich die Technikszene schon sehr lange verfolgt, dass wir diese, oh, wir machen Handys ganz, ganz dünn Geschichte schon lange hinter uns gelassen haben. Ich meine, das war doch schon vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahre, wo wir in Krefeld noch im Studio gemeinsam Videos aufgenommen haben, war das noch so ein Ding, dass so Android-Smartphone-Hersteller so manche Modelle im Sortiment hatten, die so ultra dünn waren. So gerade auch aus dem asiatischen Bereich gab es da wirklich teilweise Modelle, das war absurd, wie dünn diese Handys geworden sind. Und irgendwie haben sich aber alle darauf geeinigt, dass das eigentlich geiler ist, wenn Handys dicker sind, bessere Akkulaufzeit haben, bessere Kameras haben.
Ja, ich glaube, die Kamera hat da wirklich einen großen Teil dazu beigetragen, weil ich glaube, man hat sich jetzt nicht darauf geeinigt, dass dicker besser ist, weil per se ist ja dicker nicht unbedingt besser, was Smartphones angeht. Aber wenn die Kameramodule halt so groß sind, dass selbst in dickeren Smartphones immer noch eine riesige Linse rausguckt, dann ist natürlich die Frage so, dann macht es natürlich keinen Sinn, das Smartphone dann trotzdem sehr dünn zu designen. Weil das immer unproportionaler dann wird.
Ja, lass erstmal ein bisschen über das 17 Air quatschen. Was erwartet uns denn da? Also erstens, es soll sehr, sehr dünn werden. Ich denke, das ist klar. Zweitens, es soll groß werden. 6,6 Zoll als Display-Diagonale. Ja, also wirklich auch ein guter Ersatz für das Plus-Modell am Ende des Tages. Es soll ein 120-Hertz-Display haben, was ich schon mal sehr begrüße. Meine persönliche Vorstellung dazu wäre jetzt so, dass Apple halt vielleicht sagt so, ja komm, das 17 Air ist kein Baseline 17 mehr, das normale 17 hat dann noch 60 Hertz. Aber das Air ist ja was Besonderes. Das ist ja dann irgendwie so the Next Generation iPhone. Richtiges Design Statement Piece. So klein und dünn, aber trotzdem so kraftvoll mit dem A19 und bla bla bla. Und dann halt packen die 120 Hertz noch mit rein, weil alles andere dann einfach nur noch ultra peinlich wäre. Um dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen so ein Premium-Feeling zu geben. Und auch, weil sie an anderer Stelle aber große Abstriche machen müssen und vielleicht fällt es dann nicht mehr so doll auf, wenn dann wenigstens das Display geil ist. Beim Lautsprecher könnte es nämlich dazu kommen, dass wir kein Stereo-Speaker bekommen, ja? Mono.
Was? Ja, krass. Ja. Aber ich habe jetzt gerade schon gedacht, ne, bei der Größe und so und auch mit dem Namen, das geht ja schon in eine Richtung, wo man vor ein paar Jahren zu Phablet gesagt hätte. So von der Größe und auch wenn es dünn, wenn etwas dünn ist, wirkt es ja gleich noch größer. Also, verstehst du, ich meine, es wirkt dann irgendwie noch so, umso dünner es ist, desto mehr Tablet-mäßig wirkt es, glaube ich, auch. Und das könnte ja schon so ein Zwischending sein, weil gerade, wenn man sich anguckt, iPad Mini hat ja 8,3 Zoll und dann sind wir da bei fast 7 Zoll, also das ist schon nah dran. Ja, verrückt. Ich glaube aber, dass es eigentlich ganz cool ist, weil das ist schon ein verrückter Zwischenstep. Und das Plus-Modell hatte irgendwie immer, es hatte, die Akkulaufzeit hatte es immer. Also als, es hatte eigentlich immer eine ganz gute Akkulaufzeit. Aber ansonsten war das immer so ein bisschen so, ja, so, also einen richtigen Selling Point für dieses Gerät gab es nicht, weil die meisten, die sich ein großes Display gewünscht haben, dann doch eher beim Pro Max waren.
Ja, vor allem halt dann auch wegen den 120 Hertz. Ich meine, desto größer das Display ist, desto mehr spürst du auch, wenn die Bildwiederholrate nicht ganz auf dem neuesten Stand ist. Akkulaufzeit ist auch ein guter Punkt, ne? Was erwartet uns da beim dünnsten iPhone ever? Yo. Obwohl auch noch nicht ganz klar ist, ob es wirklich das dünnste iPhone ever wird, weil iPhone 6 und 6S-Generation war ja auch sehr, sehr dünn. Ich glaube, iPhone 6 war noch mal dünner als 6S, wenn mich nicht alles täuscht. Gerade das iPhone 6 Plus war genau so ein Kandidat, ultra dünn und ultra groß dann. Diese Kombination, die macht einfach ein krasses Feeling auf. Aber in die Richtung soll es ungefähr wieder gehen. Und da stellt man sich schon die Frage, ja, wie ist das mit der Akkulaufzeit? Ich sehe da zwei Optionen. Entweder Apple schafft es tatsächlich für eines ihrer vier iPhone-Modelle mal aktuelle Akkutechnik zu verbauen. Das ist ja bei Apple immer so ein bisschen das große Problem, dass sie halt so riesen Stückzahlen verkaufen, dass man nicht immer einfach den neuesten und geilsten Scheiß auf den Markt da reinbauen kann, weil du musst halt Millionen davon produzieren. Und sie sagen, gut, wir fangen vielleicht mal mit einem iPhone-Modell an, dass sie da auf diese neue Akkuchemie gehen, die auch in den ganzen Foldables und so jetzt drin ist, um die noch dünner zu machen. Das wäre natürlich nice, dann könnte man so ein dünnes Gerät haben, ohne Abstriche beim Akku machen zu müssen. Es gibt jetzt aber schon Gerüchte, dass das teilweise dann doch nicht so funktioniert hat, wie Apple sich das vorgestellt hat mit der Akkutechnik und sie dann doch nochmal auf eine ältere Chemie jetzt setzen mussten und dadurch auch das iPhone Air dann wieder ein bisschen dicker wurde als die ersten Prototypen. Aber das ist halt alles Gerüchte, ne? Wie es dann im Endeffekt wird, das werden wir sehen, wenn sie es vorstellen. Aber Akku mache ich einfach mal noch ein Fragezeichen ran, ja.
Aber echt spannend. Also das wäre wieder so etwas, das haben wir, glaube ich, in der letzten Episode schon gesagt, so ein neues Produkt. Das ist natürlich immer ganz, ganz schöner Gesprächsstoff, weil da kann man sich den Mund natürlich drüber fusselig reden. Ist das jetzt daraus entstanden, dass man irgendwie so keinen Erfolg mit dem Plus-Modell hat? Oder will man damit vielleicht auch schon sich auf so ein Foldable vorbereiten? Auf so ein Apple Foldable, ne? Das ist schon so ein bisschen so, weil ein Foldable muss ja auch das können, was dieses iPhone 17 Air kann. Dünn sein, möglichst trotzdem eine gute Kamera haben, eine gute Akkulaufzeit haben. Also wer weiß, vielleicht ist es schon mal so ein erster Versuch, in diese Richtung zu experimentieren.
Ja, also bisher gibt's auch noch keine Quelle, die ernsthaft behauptet, dass das iPhone 17 Air dasselbe Gerät sein soll wie das Foldable, an dem Apple angeblich auch arbeitet. Aber der Gedanke kam ja auch schon. Das ist eigentlich von der Technologie so naheliegend, auch mit dem dünnen Gehäuse und so. Wer weiß, vielleicht ist es dann einfach auch schon direkt ein Flipphone. Was ich mir halt gut vorstellen kann, ist, dass Apple mal wieder in so einer Position ist, wo der ganze Markt anfängt, coole, stylische Dinge zu machen. Ja? Und Apple ist eigentlich die Firma, die eine ganze Reputation dafür hat, dann irgendwie stylische, coole Produkte auf den Markt zu bringen. Und irgendwie wird ihnen jetzt gerade im Handybereich so der Rang abgeschnitten. abgelaufen, weil diese ganze Foldable-Action abgeht und sie machen da nicht mit. Und sie haben dann, glaube ich, versucht, zwei Fliegen oder werden versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Auf der einen Seite dieses schlecht laufende Plus-Modell im Sortiment ersetzen und auf der anderen Seite etwas designmäßig Cooles zu machen, was aber alle anderen aktuell schon so ein bisschen aufgegeben haben. Ich meine, klar, es gibt viele dünne Geräte auf dem Markt, das sind dann meistens halt die Flip-Geräte, aber wie ich schon vorhin meinte, so diese wirklich super dünnen, aber trotzdem High-End-Smartphones, so, das machen wir eigentlich seit 7, 8 Jahren nicht mehr so ernsthaft auf dem Markt. Und dass sie sagen, komm, sie sehen da eine Comeback-Möglichkeit, sie sehen da eine Möglichkeit, sich wieder von allen anderen abzuheben. Sie haben jetzt auch schon mit Dünnheit, sage ich mal, beim iPad Pro rumexperimentiert. Der Mac Mini ist jetzt kleiner geworden. Also so, man merkt, dass sie schon wieder so ein bisschen in diese Richtung pushen. Also mal schauen. Vielleicht wird das dann so ein ganz cooles Gerät, dass man dann auf keinen Fall in eine Hülle stecken möchte, weil es einfach so wild sich anfühlt und so anders wie die meisten anderen Smartphones, die aktuell auf dem Markt sind.
Ja, also ich bin gespannt. Ich finde das wirklich ein sehr spannendes Thema. Gerade weil man auch noch gar nicht so richtig weiß, wie das Ding dann aussehen wird. Die Frage ist ja auch, ob ansonsten jetzt, was so die Front angeht, das Design genauso ist wie bei den anderen iPhones. Also ja,
Dynamic Island, Pipapo. Dynamic Island soll am Start sein, dünne Displayränder sollen am Start sein. Alles halt dafür, dass es sich möglichst so anfühlt, wie als würdest du nur so eine ganz dünne Glasscheibe ohne Ränder in der Hand halten. Also das wird schon ein wildes Gefühl werden. Ich frage mich halt, ob es das wert ist. Ja, weil man muss natürlich auch ein paar Abstriche dafür machen, ist ganz klar. Du kannst nicht einfach so ein Gerät super dünn machen und sagen, das hat keine Nachteile. So ist es nicht. Ich bin schon mal froh, dass sie es beim Display wahrscheinlich keinen Abstrich machen werden. Und da die 120, ist mir das Wichtigste. Also für mich käme es nicht in Frage, irgendwie das Gerät zu nutzen, wenn es nur 60 Hertz hätte. So mit 120 Hertz so bin ich dann so, okay, ich probiere es mal aus als Daily Driver. Große Abstriche werde ich aber wahrscheinlich dann bei der Kamera machen müssen. Denn einerseits in so einem dünnen Gerät kann natürlich dann auch nur eine dünnere Kamera eingebaut werden, was gerade der Lowlight-Performance und so dann wahrscheinlich
ein bisschen... Ja, und auch die Telelinse wird wahrscheinlich dann ein bisschen darunter leiden.
Nee, es wird vor allem keine Telelinse geben. Es soll laut Gerüchten oder laut der Information zumindest nur eine einzige Kameralinse geben. Das ist eine etwas weitere Hauptkamera, also so wie Hauptkamera, wie man es halt vom normalen iPhone kennt, nur einen Ticken weiter, damit man den Ultraweitwinkel nicht zu doll vermisst. Und dann halt mit diesem 12 Megapixel Crop für Zweifachzoom. Da kann man dann quasi sagen, hey, guck mal, wir sind jetzt hier ungefähr mit einer Linse auf dem Niveau, was so ein iPhone 10 oder so als Kamerasetup hatte. Hauptkamera plus Zweifachzoom. Ja, aber der Ultraweitwinkel, den werde ich schon so ein bisschen vermissen. Ich bin mal gespannt, ob sie dann auf die Idee kommen, wieder so Stitching oder so für Ultraweitwinkel einzuführen oder ob es dann so ein Apple Intelligence Ultraweitwinkel gibt, der einfach nur sich ausdenkt, was da theoretisch noch hätte sein sollen über den Rand hinaus. Vielleicht machen sie ja irgendwas Cooles, so dass man diese extra Linse nicht so sehr vermisst. Aber ja.
Ja, aber ganz ehrlich, Felix, wenn wir da mal realistisch sind, ne? Das klingt für mich weiterhin nicht nach einem iPhone, das durch die Decke geht. Das klingt für mich eigentlich nicht danach, wir ersetzen das Plus-Modell jetzt mit etwas, was da mal richtig abgeht. Das klingt für mich eher jetzt nach etwas, wir ersetzen das Plus-Modell und es geht trotzdem nicht ab. Weil die Kamera ist doch wirklich bei einem iPhone ultra wichtig.
Ja, ich sag mal so, das ist halt, dass die Kamera schlechter ist, sagt ja noch nicht so viel darüber aus, wie viel schlechter sie tatsächlich sein wird. Das müssen stimmt, wir einfach mal abwarten. Dann müssen wir mal gucken, wie nah sie dann tatsächlich an die normale iPhone-Kamera-Performance mit so einem R-Modell rankommen werden. Klar, mit so einem Triple-Kamera-Setup in so einem dicken Pro Max-Gerät kann das nicht mithalten. Das wird da keinen Fünffach-Zoom haben, das wird einen Ultraweitwinkel nicht haben. Die normale Hauptkamera am iPhone ist ja mittlerweile auch ziemlich krass stabilisiert und lauter solche Sachen ist halt schwierig umzusetzen in so einem kleineren Gehäuse. Aber müssen wir mal abwarten, was sie dann draus zaubern. Sollte die Kamera wirklich ein starkes Downgrade sein, gebe ich dir direkt recht, dann glaube ich, ist es eine Totgeburt. Es ist eine Frage der Balance, ja. Wie cool wird das Design und wie schlecht wird die Kamera? Wenn die Kamera sehr schlecht wird, muss das Design schon sehr cool sein, um das auszubügeln. Und wenn das Design nur so medium cool ist, dann muss die Kamera schon noch ziemlich gut sein, damit man das dann hinnimmt.
Ja, und vor allem, Ich glaube halt wirklich, dass es vielen Leuten gar nicht so wichtig ist, wie dünn das Smartphone ist. Mhm. Das ist ja, das zeigt sich ja alleine schon dadurch, wie viele, also wenn ich sehe, was Leute teilweise für Cases benutzen, ja, so richtig dicke Bollermänner, so, dann denke ich mir so, ja, machst du das dann bei diesem iPhone auch? Oder nutzt du das dann halt wirklich einfach ohne Case, weil du sagst, so, okay, das Risiko gehe ich ein, ich behandle das gut, keine Ahnung. Mhm. Schwierig. Ja, aber spannend. Schwierig finde ich aber immer spannend.
Ohne Case am meisten schieben, also das dann in der Hand zu haben und so, wird dann das beste Gefühl sein. Ich muss aber auch sagen, dass es mir jetzt, seitdem ich als Daily auf den 16 Pro Max jetzt umgestiegen bin, vom 15 Pro Max, das ist auch tatsächlich, da lachen mich immer alle für aus in den Kommentaren, aber ich meine, das tut es ernst, ja? Dass es wirklich einen Unterschied macht, diese dünneren Displayränder in Kombination mit einem Case. Weil klar ist ein, kannst du dann immer sagen, ja, dann machst du einen Case drauf und dann ist es eh wieder fett. Aber ein dickes Handy mit einem Case ist dann halt ein sehr dickes Handy. Und ein dünnes Handy mit einem Case ist dann halt ein normales Handy, aber halt mit Case. Also es macht schon einen Unterschied. So, gerade wenn man da ein minimalistisches Case für Design kann, könnte es auch mit Case immer noch dünner sein als ein normales iPhone. Also ich würde es nicht zu schnell, also ja, kommt eh Case drauf, dann ist es wieder genauso fett. Nee, weil es ist halt, also das Case kommt drauf bei den Geräten so oder so und wenn du da ein paar Millimeter runterschäfst, das spürt man auch durchs Case durch. Also bei den Displayrändern geht es mir auf jeden Fall so. So davor so Displayrand plus fettes Case, uff, jetzt dünner Rand plus fettes Case, fühlt sich schon mehr so an wie so ein normales Gerät einfach. Also es ist, wir werden es dann sehen, ja, wenn's rauskommt. Große Sorgen mache ich mir echt noch um den Lautsprecher auch. Also ein Mono-Lautsprecher, uff.
Ach, das war ja auch noch. Fuck.
Ja, vor allem.
Sind schon ein paar Kompromisse, die da in den Gerüchten vermutet werden. Ja. Aber ganz ehrlich, warum denn? Also nur weil das Gerät dünner ist, heißt das doch nicht, dass man da kein Stereo einbauen kann.
Könnte man sicherlich schon machen. Wahrscheinlich ist es dann auch irgendwie nochmal so ein Balanceakt, dass man sagt so, ja, aber für den Akku und dies und das und es passt mit Mono. Vielleicht werden sie wieder irgendwas Neues erfinden, in Anführungsstrichen. Irgendeine tolle neue Sound,
das dies, safe,
das.
Ja.
Super, ja. XDR, die Bass Engine oder was weiß ich, was sich da für einen wilden Marketingbegriff dann für ausdenken. Aber es soll wohl auch derselbe Lautsprecher sein, wie der, den man sich ans Ohr hält zum Telefonieren. Also der oben quasi verbaut ist. Das soll dann der Hauptlautsprecher fürs 17R werden. Und wenn der gut klingt, okay, hat zumindest auch den Vorteil, dass dieser Lautsprecher nicht nach unten wegfeuert, sondern wenigstens nach vorne. Dann fällt es nicht so doll auf. Ich glaube aber, dass viele Leute das wirklich auch unterschätzen, wie wichtig ein guter Lautsprecher ist und wie weit Smartphone-Lautsprecher geworden sind. Ich kann mich zurückerinnern, damals beim HTC One M8, was diese Frontlautsprecher hatte, wie alle noch gemeint haben, so, oh, das ist so ein Gamechanger, scheiß auf Displayränder, so ein Lautsprecher braucht man einfach im Handy. So, mittlerweile klingt wirklich jedes Handy besser, als das One M8 damals geklungen hat, weil wir einfach wirklich sehr, sehr weit gekommen sind mit dieser Technik. Und es fällt mir auch jedes Mal auf, wenn ich so ein Foldable benutze, dass die einfach auch durch die dünneren Gehäuse sehr viel wackere Lautsprecher haben, als so ein ganz normales, aktuelles Pro Max oder so.
Ja, also ich habe es gerade schon gesagt, ich finde, das klingt nach vielen Kompromissen. Also da muss das Design wirklich rasieren.
Und der Preis?
Ja, der Preis wird sowieso rasieren.
Ja, aber wird er das?
Es wird ja nicht günstiger. Es wird ja nicht günstiger.
Nee, das erwartet ja auch niemand. Die Frage ist eher, wird es dann so viel kosten wie ein aktuelles Plus-Modell? Wird es mehr kosten als ein aktuelles Plus-Modell? Und wenn es mehr kostet, wie wird es im Verhältnis preislich zu den Pro-Modellen stehen? Weil du kannst es ja nur so und so viel teurer machen, bis du irgendwann beim selben Preis oder noch teurer bist als ein Pro-Modell. Und dann stellt man sich wieder die Frage, also wenn ich ein 17 Pro für so und so viel bekomme, dann gebe ich ja nicht mehr aus für ein Handy mit weniger Kameras, weniger Lautsprechern, schlechterem Akku. Also das ist so.
Nee, ich glaube, es wird schon ähnlich viel kosten wie ein Plus-Modell, weil wenn alleine durch den Namen R wird es nicht so viel kosten wie ein iPhone Pro.
Ja,
ist ja klar. Also ja, das ist ja auch bei den iPads und so.
Ja, R ist so ein bisschen Mittelklasse geworden. Und beim iPad haben wir ja auch gesehen, dass jetzt das iPad R dicker ist als das iPad Pro. Also auch irgendwie scheint der Begriff mehr für Mittelklasse als für dünn zu stehen. Aber man darf nicht vergessen, wo es eigentlich herkommt. So, der Begriff Air wurde ja mit dem ersten MacBook Air eingeführt. Und das war ein ultra teures Notebook. Weil man gesagt hat, ey, das kostet so viel, diese ganze Technologie, um das so dünn und schick zu bekommen, müsst ihr einfach für bezahlen. Vielleicht ziehen sie denselben Move beim iPhone. Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ich auch. Also ich glaube, da werden wir uns noch den Mund fusselig reden, wenn es da noch mehr Infos zu gibt.
Ja, aber fühlt sich irgendwie allgemein so an, als ob Apple jetzt ein bisschen experimentierfreudiger wird, nachdem jetzt irgendwie das iPhone 16 ja auch sehr, sehr ähnlich war zum iPhone 15. Sind doch insgesamt dann doch viele Dinge abgegangen, auch wenn man jetzt auf das Jahr zurückblickt. Vision Pro kam raus, die iPad Pros haben komplettes Redesign bekommen, jetzt dieser super winzige Mac Mini. Die probieren wieder ein bisschen mehr rum und ich bin mal gespannt, wo es dann mit dem iPhone 17 eher hingeht. Und auch ob eventuell jetzt über 10 Jahre, nachdem wir das erste Mal über diese Themen diskutiert haben, es vielleicht doch tatsächlich letzten Endes dazu kommt, dass Apple einen eigenen Fernseher rausbringt. Weil das ist ein Gerücht, das Mark Gurman, der ja auch eine sehr, sehr gute Bilanz hat, was Gerüchte angeht, hat jetzt gesagt, ey, das wird aktuell wieder diskutiert.
Aber lag denn nicht in letzter Zeit auch falsch?
Natürlich, jeder Leaker liegt auch mal falsch. Das liegt in der Sache der Natur. Wenn du die Zukunft voraussehen könntest, dann bist du wahrscheinlich Magier. Und es kommt natürlich auch immer noch dazu, schau mal jetzt bei diesem TV-Gerücht zum Beispiel. Mark Gurman hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, Leute, der TV kommt im Sommer. Es ist soweit. Sondern er hat gesagt, ja, da wird wieder mit experimentiert bei Apple. Und Apple kann ja intern auch richtig weit gehen mit Projekten und sie dann trotzdem killen. Ich meine, wie viele Milliarden haben sie in dieses scheiß Autoprojekt gesteckt, bevor es dann abgehackt wurde? Das waren auch irgendwie 10 Milliarden oder so.
Oder wie weit sind sie bei der AirPower gegangen? Die wurde ja sogar schon angekündigt, ne? Und dann.
Ja,
hast du recht.
Ja, 10 Milliarden haben sie verheizt im Apple-Auto und dann ist es nie rausgekommen. Also, wer weiß, vielleicht entwickeln die diesen TV auch bis zur Marktreife und sagen dann, nö, fühle ich gerade doch nicht. Kann ja passieren, ja, aber scheinbar scheinen sie dran zu arbeiten und wollen einfach mal mit dir auch darüber quatschen, was deine Gedanken dazu sind. Ich meine, es ist irgendwie ein alter Schuh, so fühlt sich so ein bisschen so an, weil wir halt vor 10... Es war so ein heißes Thema. Vor 10 Jahren, alle haben drüber diskutiert, der Apple TV kommt, der Apple TV kommt. Und dann kam halt die Box.
Ja, weißt du, ich find das halt auch irgendwie alles relativ, also was soll da groß kommen? Wenn die das wirklich machen, wird es halt ein Fernseher sein, der wahrscheinlich relativ schlicht aussieht, an der Seite so ein Aluminiumrand hat und dann relativ dünne Displayränder und dann hat der einfach ein Apple TV integriert. So, also unwahrscheinlich hat er 60 Hertz und fertig.
LCD, kein OLED, scheiß drauf, brauchen wir nicht. Liquid Retina, hier, ihr Bitch.
Also ja, ganz ehrlich, also viel mehr, oder meinst du, die bauen da noch eine Kamera ein mit Face ID oder sonst was? Glaube ich nicht.
Aber Kamera für FaceTime hingegen wäre schon wild. So FaceTime im Wohnzimmer, aber das ist natürlich dann auch immer so, du sitzt vorm Fenster, willst dich auch nicht beobachtet fühlen, so von so einer dauerhaft im Wohnzimmer platzierten Kamera. Naja, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Auf der einen Seite sehe ich das Potenzial, dass so ein Apple TV sehr, sehr sexy werden könnte. Er könnte dünn sein, er könnte an der Wand sein, so er könnte, du kannst natürlich, wenn du den Apple TV in den TV mit rein integrierst, kann es natürlich auch viel schlichter sein. So diese Apple TV Box, die ist ja schon relativ dick, aber die muss ja nicht einfach so als Box genommen werden und dann in den TV reingesteckt werden.
Das wäre der Vorteil.
Ja, da siehst du ja an den iPads und so, das macht jetzt ein Gerät nicht signifikant dicker, wenn da irgendwie ein A18 oder so reingesteckt wird. So, who cares? Machst du so einen sleeken TV, der einfach dann damit funktioniert und gut ist. So, das könnte schon sehr schick werden. Mein Problem, das ich mit der Sache eher habe, ist, dass TVs Geräte sind, die man nie updatet. Also so, die meisten Leute kaufen den TV und dann 10 Jahre, 15 Jahre später vielleicht wieder einen neuen. Also das ist wirklich sowas, du holst den einmal und dann behältst du den wirklich bis, bis gar nicht mehr geht. Weil die halt auch nicht so schnell unaktuell werden. Klar, Helligkeit.
Aber was ist damit jetzt das Problem? Das würde doch auch in Apples Philosophie ganz gut reinpassen, oder?
Ja, das Problem ist, dass du den Apple TV darin gefangen hältst. Also du kaufst dann halt schon mal so ein Apple-Fernseher. Ja, okay. Ist ja nicht günstig. Also das ist schon mal das nächste Problem. Quatschen wir gleich drüber.
Aber das Problem ist ja bei jedem anderen Fernseher auch so. Du hast da irgendeinen Chip drin, also du kaufst jetzt ja mittlerweile immer einen Smart-TV. Du kannst ja eigentlich gar keinen Smart-TV kaufen.
Gut, ich spreche da jetzt vielleicht nicht für den Durchschnittskunden, aber mir ist wirklich scheißegal, was für ein Prozessor in meinem Smart-TV drin steckt. Ich schließe eh ein Apple-TV und eine PlayStation an. Also ich nutze die intern, ich nutze das nicht.
Das ja, müsstest du ja auch bei einem Apple-TV nicht machen. Es wird ja bestimmt gehen, dass du auch weiterhin einen Apple TV noch extern anschließt.
Ja, aber oder eine PlayStation. Das ist ja dann auch irgendwie, dann ist da auch irgendwie dann der Witz auch irgendwie wieder vorbei, oder? Dann hast du einen
Apple aber TV im Endeffekt ist es egal, ne? Es ist genau
neueren Apple auch. TV außen dran. Ja, es ist so ein bisschen sinnlos dann, ne? Dann fragst du, wofür haben wir es überhaupt gemacht? Dann hätte auch einfach bei dem klassischen Format bleiben können. Und das klassische Format, halt eine Apple TV als Box zu kaufen und dann einen Markt üblichen Fernseher anzuschließen, ist halt auch der Preis, ne? Also der Fernsehermarkt ist so umkämpft. Es gibt so, so viele Hersteller. Und ein Fernseher ist auch von der Produktkategorie jetzt vielleicht anders als ein Laptop oder sowas. Ein Produkt, wo du dich wirklich anstrengen musst als Hersteller, um das Design zu verkacken. Weil wenn du halt einfach nur das Panel machst, dünne Ränder, fertig, hast du nicht viel Platz, um irgendwo was Hässliches einzubauen. So, es geht einfach nicht. So, selbst der Durchschnitts-TV auf dem Markt sieht einfach schick aus, weil das Konzept eines Fernsehers keinen Raum für wacke Designs bietet. So, bei einem Laptop oder so hast du ja die ganze Tastatur, Lautsprecher, Trackpad, Ports, Unterseite, so viele Elemente, die du siehst, die nicht deinem Geschmack entsprechen könnten. Ein Fernseher ist so schlicht, ist egal, kaufst du irgendeinen Fernseher und es sieht einfach schlicht.
Aber du siehst ihn nicht mal von hinten.
Ja,
also meistens. Es gibt ja auch ein paar, die im Raum stehen, aber das ist eher selten.
Deswegen so dieses Typische, weswegen man so ein teureres Apple-Produkt kauft, dafür sieht der dann schick und geil aus, würde auf den TV vielleicht nicht mal unbedingt zutreffen. Weil du halt für ein Drittel des Preises dann einen modernen OLED-TV auf dem Markt auch bekommen kannst, der auch schick aussieht, der viel geilere Specs hat, da ein Apple-TV dran und fertig aus. Also frage ich mich auch so ein bisschen, was der Mehrwert wäre, den Apple dann versucht zu bieten, um den Leuten zu sagen, ja komm, unser TV kostet zwar 8.000 Euro, aber der ist es schon.
Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt ein Problem ist. Vielleicht ist es auch gar kein Problem, aber jetzt so mal rein logistisch hat ja Apple auch nicht ein großes Produkt. Ne? Also du brauchst
Display XDR.
Ja, okay, aber selbst das ist ja nicht mal ansatzweise so groß wie ein Fernseher, ne?
Mhm.
Also ein Fernseher, das ist ja schon, da musst du ja immer mit Spedition und so verschicken. Wo das ist eigentlich scheißegal, das ist eh ein Dienstleister.
Also, und am Ende des Tages brauchen wir jetzt auch nicht so tun, als ob so ein Fernseher verkaufen so ein Prinzip ist, dass die Mediamärkte dieser Welt nicht schon seit Jahren komplett durchgespielt haben. Also ich glaube, eine Firma wie Apple wird es gerade noch hinbekommen, im Apple Store einen Fernseher zu verkaufen.
Ja, ich dachte jetzt nur so, du hast ja als Firma immer so Lagerhallen und Prozesse und so, und dann, wenn da auf einmal so ein großes Paket dann in tausendfach irgendwie abgelagert werden muss, aber ist wahrscheinlich Quatsch, ja. Ja, keine Ahnung. Also es würden so bestimmt egal. Safe viele Leute geil finden, ne? Genau solche Leute wie du, die halt eh nur im Apple-Ökosystem sind. Aber ich stelle mir diesen Fernseher dann auch schwierig vor für größere Familien, wo es vielleicht auch einen Android-Nutzer gibt, auf der dann sein Content nicht auf den Fernseher streamt, weil das dann da Chromecast mit integriert ist. Ich weiß ja nicht, glaube ich irgendwie
kannst
nicht.
Kannst ja dann per HDMI einen Nvidia Shield oder sowas anschließen. Wenn es überhaupt, das stelle ich mir auch so vor, wenn Apple einen TV macht, wie viele HDMI-Ports hat der tatsächlich dann? Oder ist es so ein Ding, dass sagen, ja, einer. Und dann, der Rest ist dein Problem. Also kann ich mir halt auch vorstellen, dass da dann wieder irgend so ein Apple-typischer Abfuck dabei ist, wo man sich dann wieder denkt, ich zahle doch nicht das Dreifache für einen Fernseher, nur um dann ein Viertel der Anschlüsse zu haben.
Ja, aber ganz ehrlich, ein Fernseher ohne Chromecast-Built-In ist schon scheiße.
Ja.
Ist schon scheiße. Also selbst jetzt bei dir, wo du komplett im Apple-Ökosystem bist, deine Frau auch und so weiter, aber trotzdem hast du ja auch manchmal Besuch oder so da. Und da ist es schon dann ein krasser Käfig.
Ja, und es ist ja auch so, wenn du so einem normalen TV halt ein Apple TV dranhängen hast und der TV kann aber Chromecast, dadurch, dass es im Fernseher selbst ist, wechselt der ja dann auch automatisch so auf den richtigen Anschluss und bla. Also es ist egal, du bist voll im Apple TV Interface drin, dann fängt einer an, Chromecast auf dem Fernseher zu spiegeln. Der Fernseher sagt so, jetzt Chromecast aktivieren, zack, bumm, wechselt das Bild. Das juckt wirklich gar nicht. Also das ist so ein komplett funktionierende Hybridlösung und da würde man sich dem entziehen, dann mit einem richtigen Apple-Fernseher. Ich hatte ein paar Kommentare gelesen, wo manche noch meinten, so, ja, die sollen den da dann M-Prozessor einbauen und so wie so einen riesigen iMac irgendwie nutzbar machen, so fand ich aber auch Quatsch.
Ja, dann kostet der halt wirklich todesviel.
Naja, ich sag mal so, der M4 Mac Mini startet jetzt bei 700 €. Wenn wir jetzt sagen, gut, Apple bringt einen Fernseher raus, sind wir mal ehrlich, dann fängt der vielleicht bei 4.000 € an oder sowas. Da macht es der M-Prozessor dann auch nicht mehr aus.
Meinst du wirklich, dass er so scheiße teuer wird, dass er bei 4.000 anfängt?
Also keine, ich sehe sie halt nicht, so einen normalen Durchschnittsfernseher zu bauen. Irgendwie so, ich meine.
Nee, aber ja, auch ein Durchschnittsfernseher kostet ja weit unter 1.000 €.
Ja, aber guck dir zum Beispiel mal externe Monitore an. Wenn du das Studio-Display dir zum Beispiel mal nimmst, da von Apple, was kostet das neu? 1.800 oder so bei Apple? Also es ist wirklich schon für ein 60 Hertz LCD-Monitor extrem viel Geld. Und sie rechtfertigen das halt, weil sie sagen, ja, schickes Aluminiumgehäuse und perfekte Farbkalibrierung und hochwertiges Design und halt voll Apple-ig und so und bla, und dann ist es halt der Preis. Und am Ende ist es ja trotzdem geiler Monitor so, aber halt so Preis-Leistung, wenn du nur das Display-Panel betrachtest, ist eigentlich kompletter Schmarrn. Und wenn Apple einen Fernseher baut, wo wirklich die Bildqualität das Wichtigste eigentlich ist, und sie sagen, ja, nee, komm, wir machen 120 Hertz. Ja, nee, komm, wir machen auch OLED. Und wir machen halt auch schon XDR und hohe Peak-Helligkeit und alles, was halt dazugehört, um so einen Fernseher richtig, richtig geil zu machen. Dann müssen sie sich schon im höheren Segment vom Markt einordnen. Dann noch den Apple-Bonus obendrauf, weil es halt ein geiles, teures Premium-Apple-Produkt ist. Da kommst du relativ schnell bei mehreren 1.000 € raus, glaube ich. Ne? Also, ob es dann 4.000 sind, keine Ahnung. Sagen wir mal 2.000 mindestens.
Gut. Also ich weiß nicht, ich glaube es irgendwie nicht, dass es kommt.
Ja.
Aber ich würd mich auch drüber freuen, weil ich es spannend finde, aber ich glaube nicht, dass es kommt. Weil es gibt ja schon genügend Gründe, dass es jetzt seit 10 Jahren nicht gekommen ist. Also,
ja.
Warum soll es jetzt auf einmal kommen? Also, weiß ich nicht.
Tim Cook ist aufgewacht eines Tages und dachte sich, ein Fernseher. Let's go.
So, Leute, wir wollen jetzt nochmal über Serientipps sprechen, weil da wurde sich was gewünscht, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ich denke mal bei dir auf Instagram, richtig?
Yes.
Ja, und ich steig mal ein. Einfach, weil ich euch lieb hab, Leute, ne? Es ist einfach, man kann ja hier offen und ehrlich sein. Ich hau jetzt einfach meinen Guilty Pleasure raus, ja? Ich weiß, es ist voll uncool.
Du musst dich nicht verstecken.
Es ist wirklich voll uncool und alles. Aber ich feier es einfach irgendwie. Seitdem ich auf dem Land wohne, auch unwahrscheinlich viel mehr. Und zwar.
Oh, was kommt jetzt? Bauer sucht Frau.
Ja!
Nein, laber nicht. Das war gerade ins Nichts geraten. Wirklich?
Ja.
Oh mein Gott, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Episode von Bauer sucht Frau gesehen. Das heißt, ich kenne das Format gar nicht. Deswegen, für mich als kompletter Laie, erklär mal, Julian, was macht eine richtig gute Bauer sucht Frau-Folge so aus?
Ja, also ich glaube, das Konzept ist relativ offensichtlich. Nee, aber mittlerweile ist es auch so, dass es auch homosexuelle Paare gibt. Also es ist jetzt nicht mehr so Bauer sucht Frau, sondern es gibt dann auch Frau
sucht Partner.
Also Bäuerin sucht Frau. Nein, das gibt's auch, aber es gibt auch Bäuerin sucht Mann. So, ja. Mhm. Aber der Name ist halt so geblieben. Nee, ich find's einfach super, super, ja, wie soll man sagen, unterhaltsam. Und Ich habe auch mit meiner Freundin diese alten Folgen noch geguckt, die so, als man so, keine Ahnung, noch zur Schule gegangen sind, liefen. Mhm. Weil das gibt's jetzt auch schon seit 20 Jahren. Und das ist so eine Meme-Compilation schlechthin. Also so, keine Ahnung, so die dritte, vierte Staffel oder was das war, mit diesem Schäfer Heinrich und so, den kennst du ja bestimmt. Das war einfach so wild. Also, da sieht man auch, wie sich so eine Gesellschaft auch weiterentwickelt.
Schäfer Heinrich.
Oh, ja, den kennst du safe, der kommt von Bauer sucht Frau.
Woran würde ich den jetzt erkennen zum Beispiel? Das ist irgendwie, ach, dieser Typ mit dem Hut irgendwie, okay.
Ich will da jetzt nicht weiter reinsteigen. Ich will einfach nur sagen, es ist ein Guilty Pleasure. So, wir müssen es jetzt auch nicht breitreten, dieses Thema.
Okay, aber nee, wirklich eine Sache, einmal ganz kurz nur, weil ich wirklich, ich habe halt legit noch nie so eine Episode gesehen. Ja. Also ist es jede Episode ein Bauer/Bäuerin, die einen Partner sucht und dann mit dem halt die Episode überdatet und dann am Ende so sagt so, ja, das ist es oder das ist es nicht? Oder ist es eher so wie dieses alt MTV Next oder so, was es früher gab, wo da also wirklich so fünf Partner irgendwie kommen und dann der Bauer oder die Bäuerin dann da einen aussucht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es gibt erstmal natürlich verschiedene Kandidaten, also verschiedene Bauern oder Bäuerinnen, die einen Partner suchen. Und dann gibt es ein Scheunenfest, da kommen dann meistens drei Bewerber oder BewerberInnen. Und dann ist es an dem Bauern oder an der Bäuerin gelegen, zu sagen, entweder man nimmt zwei oder eine Person mit auf seinen Hof. Und das ist halt das Geile daran, weil die nehmen
zwei
die dann...
Zwei
halt
oder eine?
Ja.
Also entweder wird es dann so ein
so eine ganz cringe Situation, wo dann halt zwei Leute da sind so und so Interesse an demjenigen haben. So. Aber ich finde es halt einfach super spannend, dass es dann halt auf den Höfen so abspielt. Das ist schon echt sehr, sehr nice. Und ja, so ein bisschen was aus der Landwirtschaft zeigt es schon. Also ich weiß, das ist wahrscheinlich nur an der Oberfläche kratzen, aber so ist schon irgendwie unterhaltsam, muss ich einfach eingestehen. Ja. Es ist ein Mix aus Unterhaltung und manchmal sind auch wirklich super, super süße Paare, die da entstehen, wo man einfach so denkt so, ah, das ist ja voll nett, einfach, das passt voll. Und manche Sachen sind halt auch cringe, da ist es dann halt einfach unterhaltsam.
Ja, ein bisschen cringe, war auch der Serientipp, den ich jetzt raushauen möchte. Ich habe mir nämlich in den letzten Wochen eine Apple TV Plus Produktion angeschaut. Und zwar das erste deutsche Apple TV Plus Original. Schau mal, Apple, Kalifornien, Hollywood und so, denkt man eigentlich, okay, die sind da halt inklusiv so, das passt bei denen so, die haben alles sorted. So, was soll Apple dann anfangen, in Deutschland eine Serie zu produzieren? Habe ich mich mega gewundert.
Okay. Die Serie steht auch noch auf meiner To-Do-Liste.
Ja, Where's Wanda heißt die, für die jetzt vielleicht schon grübeln. Und ich muss aber sagen, es war wirklich eine unfassbar wilde Kombination, was da für Welten aufeinander getroffen sind. Auf der einen Seite diese Produktionsethik, die man von Apple gewohnt ist, alles extrem hochwertig, alles irgendwie so ein bisschen, ja, wie Apple TV Plus Sachen halt so gemacht sind, ne? Alles so ein bisschen auf großes Spektakel und so, die nehmen da nicht irgendwie die nächste Dating-Show mit rein oder so, wie man es bei Netflix oder so kennt, weißt du, wo dann auch irgendwelcher Trash-Content draufgeladen wird. So, Apple hat ja immer den Anspruch, dass es irgendwie krasse Originals sind oder so, die produzieren. Und das halt mit deutscher Filmkultur in Kombination in einer Serie war viel zu wild, weil wirklich, selbst wenn ich diese Serie auf Englisch geschaut hätte, es wäre unübersehbar gewesen, dass das eine deutsche Produktion war. Also wirklich das Storytelling, die Dynamik zwischen den Charakteren, das war alles so unfassbar deutsch. Es ist so ein Comedy-Krimi, sag ich mal, vom Genre her. Die Tochter einer Familie verschwindet. ist wie vom Erdboden verschluckt und die wollen die halt wiederfinden. Und um die wiederzufinden, versucht die Familie so heimlich so ein bisschen auf Überwachung die ganze Nachbarschaft auszuhorchen und mit irgendwelchen Kameras und so zu auszuspionieren, um herauszufinden, was mit ihrer Tochter passiert ist, und stellen sich dabei halt ultra dumm an. So, das Elternpaar ist alleine schon so ein typisch, sei mal, vom so Fuck-You-Goethe-Humor mäßig so ein bisschen, oder ja, so ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen so, einfach so, ja, stellt sich sehr blöd an, ja, und es, die, sehr viel von dem Humor kommt halt einfach dadurch, dass die halt wirklich einfach komplett drauf sind, ja, und das dann gepaart mit dieser Apple-Produktion ist schon sehr krass. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich die Serie besonders gut fand. Nichtsdestotrotz habe ich lange nicht mehr so viele Emotionen gespürt beim Schauen einer Serie. und das fand
wie
ich schon.
Eltern sein. Alle Emotionen waren dabei.
Ja, das fand ich dann schon auch irgendwie beeindruckend, weil das ist, ich finde, in der heutigen Serienlandschaft, wo man so viel schon gesehen hat und irgendwie so das Gefühl hat, so jedes Konzept wurde schon mal ausprobiert, finde ich es immer wild, wenn da nochmal eine neue Mischung mit dabei ist und man sich denkt so, okay, wow. Und das war bei Where's Wanda auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark. Ein kleiner Mini-Mini-Spoiler. Es gibt eine Szene in dieser Serie, wo sich die Eltern eingesperrt wiederfinden in einem Bunker einer Reichsbürgerin. Und werden da tagelang in diesem Bunker festgehalten. Und irgendwann kommt es dazu, dass sie den körperlichen Kontakt aufnehmen, um es mal so zu formulieren. Nee, ich bin normalerweise jemand, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, so, ich habe mit Sexszenen in Filmen, in Serien gar kein Problem. Es ist so, für mich hat das dann auch nichts Pornografisches oder so. Oder ich sitze dann da, wenn ich das zusammen mit wem anders schaue, ist es nicht so, dass du denkst, die bumsen da gerade. Sowas lässt mich im Normalfall ultra kalt. Mir war wirklich bei dieser Szene in diesem Bunker, das war so unangenehm zu sehen. Das war wirklich, ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nichts so Unangenehmes gesehen wie diese Szene. Aber ich war gar nicht angewidert oder so. Es war gar nicht so, dass ich so, oh nee, was gucke ich mir da gerade an? Sondern ich war fasziniert davon, dass es überhaupt möglich ist, mit Bewegtbild ein so cringes Gefühl so tief in mir auszulösen. Also das war wirklich heftig. Also falls ihr euch die Serie reinzieht, ich glaube, das ist so im hinteren Drittel dann irgendwann, diese Bunkerszene.
Und die berühmte Bunkerszene.
Wenn es euch auch unangenehm ist beim Gucken dieser Szene, denkt noch zusätzlich an mich, dann wird es nochmal doppelt unangenehm. Also wirklich Respekt, ich habe lang nicht mehr so intensiv Gefühle gefühlt wie beim Schauen von Where's Wanda, also wow.
Also bis gerade wollte ich die Serie eigentlich noch schauen.
Ja, jetzt ist es so ein Ding, traust du dich Where's Wanda zu sehen?
Ja, nein, aber es ist jetzt einfach zu lustig. Jetzt muss ich es auch sehen.
Ja, es ist schon sehr unterhaltsam. Wie gesagt, würde ich es nicht unbedingt als die beste Serie aller Zeiten bezeichnen.
Ist die denn schon komplett online oder muss man da jetzt noch warten, dass jede Woche was kommt? Nee.
Ja, das ist ja bei Apple TV immer so ein bisschen nervig, ne? Ich habe auch mega Bock eigentlich auf die zweite Staffel von Severance. Da habe ich jetzt die erste Staffel auch gesehen. Auch da ernsthaft riesengroße Empfehlung, wenn ihr auch so ein bisschen mehr Thriller und Spannung und sowas auch mögt. Severance auf Apple TV Plus, extrem, extrem gut. Hat mich sehr gecatcht. Da läuft gerade die zweite Staffel, aber ich sag so, ich fange das nicht an, bis nicht alle Episoden da sind. Sonst hasse ich mich, wenn ich da am Ende wieder auf die nächste warten muss. Dasselbe gilt für wie heißt das nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Mit Jason Segel.
Shrink.
Neue
Shrinking.
Shrinking. Genau. Ja, da läuft jetzt auch die zweite Staffel an auf Apple TV Plus. Ja, auch da muss leider noch ein bisschen
warten. Auf der anderen Seite kann man halt dazu reinziehen, auch sagen, dass es so ein bisschen so ein Selbstschutz ist, wenn man es so guckt. Weil manchmal hat man so diese Situation, man will einfach nur kurz was gucken und danach wieder seinen Alltag aufnehmen. Und dann ist es schon immer auch gut, wenn dann einfach vorbei ist und nicht noch eine weitere Folge abspielt. Ja, ja,
aber
ist schon so.
Ich gucke meistens Serien abends. Und da ist da habe ich dann nichts mehr vor. Ich mache mir nicht um 20 Uhr den Fernseher an, um dann 21 Uhr mit meinem Leben weiterzumachen. Das ist dann, das der Leben Fernseher ist dann geht vorbei. Dann an. Nein, aber der Tag ist dann vorbei. So, dann gucke ich, bis ich schlafen gehe und fertig. Also irgendwie.
Nee, also ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass man dann so gehuckt war, dass man noch eine Folge mehr guckt und dann nächsten Tag komplett im Arsch ist.
Nee, da bin ich sehr verantwortungsbewusst. Nein, Quatsch, ist auch schon passiert. Vor allem, wenn du dann so, oh, es ist so, keine Ahnung, 23:30 und dann merkst du, oh, die nächste Episode ist das Staffelfinale. Aber die geht jetzt noch eine Stunde. Halb eins eigentlich eine sehr dumme Schlafenszeit, wenn du ein Kind hast. Weil du dann weißt, okay, 6 Stunden Schlaf Maximum und dann bin ich wieder wach, weil das Kind wach ist. Aber dazu widerstehen ist dann trotzdem ganz, ganz schwierig. Also,
ja, und wenn man dann noch Glück hat, ist dann noch mal mitten in der Nacht Rambazamba.
Ja. Also Shoutout geht raus an Apple auf jeden Fall für die Produktion der cringigsten Sexszene aller Zeiten. Shoutout geht übrigens auch raus an dieses Weekend-Musikvideo. Bin ich jetzt endlich auch mal dazu gekommen, das in der Vision Pro zu gucken. War auch wieder ein wildes Erlebnis. Also es ist irgendwie so, das macht echt Spaß, wenn dann diese kleinen Content-Pieces auf der Vision Pro rauskommen, sich die reinzuziehen, rechtfertigt natürlich beim besten Willen nicht 4.000 Euro dafür auszugeben. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wenn mal irgendwann eine günstigere Vision rauskommt und dieser ganze Katalog an coolen Sachen, die da jetzt schon über die Zeit hinweg für dieses Headset produzieren, die wird man ja dann auf einen Schlag auf einer günstigeren Vision auf einmal zur Verfügung haben. Also da braut sich was an. Wird cool.
Ja, sehr nice. Also da kommen wir dann von Weihnachtsbäumen, Bauer sucht Frau, deutschen Serien auf Apple TV, Apple News. Jetzt glaube ich zur Kommentarsektion so langsam.
Ja, ich fange mal mit ein paar Kommentaren zu einem großen Hauptthema an. Mhm. Da haben sich sehr viele in die Diskussion mit reingeschwungen. Es geht um das HomePad, den HomePod mit Display, über den wir in der letzten Episode diskutiert hatten. Der Profi.de schreibt, vielleicht kommt eine Basis mit Display und genügend Rechenleistung für Apple Intelligence, die dann ihre Intelligence auf alle HomePods im gleichen WLAN aufteilt. Damit würde Apple selbst die Leute, die ihr Haus schon völlig ausgestattet haben, zu einem Kauf animieren. Ich könnte mir ein ähnliches System bei der Apple Watch vorstellen, die für den vollen Intelligence-Umfang dann einfach auf den iPhone-Prozessor zurückgreift. Hendrik hat was Ähnliches geschrieben, er hat geschrieben, also bezüglich Apple Intelligence möchte ich Folgendes vorschlagen. Nice. Bei Home-Geräten wie HomePods, TVs und so weiter reicht ein Apple Intelligence-fähiges Gerät im Netzwerk, das im Zweifelsfall den Job erledigen kann. So funktioniert das ja beispielsweise mit HomeKit Secure Video auch. Damit könnte man dann alle HomePods auf einen Schlag ohne Bruch der Prozessorargumentation erreichen. Das gleiche gilt ja für die Watch. Da kann man Siri heute auch nur sehr eingeschränkt nutzen, wenn das iPhone nicht erreichbar ist. Warum also nicht die Intelligence vom iPhone auf der Watch verfügbar machen? Und warum können iPad und iPhone das dann nicht auch so? Naja, genau. Das war so ein bisschen
mega gut, mega geil. Ja, noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ergibt voll Sinn. 100%.
Ich befürchte, dass es fast zu viel Sinn ergibt. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass Apple sich das anguckt und sagt so, ein ganzes Haus voller HomePods und wir verkaufen nur ein weiteres HomePad und das war's dann? Nee, machen wir nicht. Das wäre frech. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn das so passiert, aber nicht überrascht, muss ich sagen. Wenn sie es aber so machen, wäre das wahrscheinlich die sinnvollste Lösung für alle. Aber da stelle ich mir halt auch die Frage, wieso haben wir das noch nicht? Wahrscheinlich, weil Apple einfach überfordert war mit der ganzen Apple Intelligence Nummer.
Aber bisher war es jetzt ja auch noch nicht so notwendig, weil ja auch Siri einfach über Internet erreichbar ist.
Ja, aber ich meine mit dem Siri, das aufs iPhone kommt, das neue Apple Intelligence Large Language Model Siri, das könnte ja dann auch einfach vom iPhone auf die Apple Watch
auf. Ja, aber du weißt HomePods. Doch, was bei Apple gerade los ist. Das ist dann etwas, das kommt dann später, aber jetzt noch nicht.
Halt, stopp, wir müssen erstmal einen Fernseher entwickeln.
Ja, es kommt kein Fernseher, Felix.
Ja, nö, es hat ja auch niemand gesagt, dass der kommt. Wir entwickeln den jetzt und dann wird er ins Regal gestellt. Dann hängen wir einen davon bei Tim Cook zu Hause auf und es war's dann.
Ja, weil bei Tim Cook ist eh gerade der alte Samsung-Fernseher kaputt gegangen, der braucht jetzt dringend was.
Ja, gut, ist dann natürlich auch die Frage, was da für ein Panel drin steht. Vielleicht kommt da auch einfach dann ein Samsung-Panel rein, ne? Also.
Nicht unwahrscheinlich.
Who knows? Chewbacca hat geschrieben zur Homepad-Thematik. Gerade jetzt, wo eigentlich alle iPads hinten den 3-Pin-Anschluss für das Magic Keyboard, der ja auch eigentlich nur von diesem genutzt wird, haben und wir weg von den 3-Pin-Anschlüssen am unteren Rand des iPads horizontal gesehen sind, macht es ja nur Sinn, das iPad so mit dem neuen Standfuß oder HomePod zu verbinden. Also eigentlich die ideale Möglichkeit. Grüße aus Oldenburg. Ja, wäre nice, ne? Also ich habe auch gerade noch mal nachgeschaut. Tatsächlich bei den neuen iPads sind jetzt die Pins eigentlich langsam mal alle, bis auf iPad 10 und iPad Mini, also eigentlich nur beim iPad Air und iPad Pro, sind die Pins an derselben Stelle. Also das könnte man wohl machen. Ich weiß nicht, wie es mit den Magneten aussieht, ob man dann für unterschiedliche iPad-Größen, also ob man da irgendwie einen gemeinsamen Nenner mit den Magneten findet, dass die da dann einfach dran passen. Schön wäre es natürlich. Ich träume mal einfach ein bisschen davon. Und vielleicht wird dieser Traum ja wahr.
Hatten wir nicht schon mal so eine Diskussion, dass man was mit diesen 3 Pins machen kann, was dann auch nicht passiert ist? Irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor, dass wir schon mal über diese 3 Pins philosophiert haben, was man dann.
Ich glaube auch in Kombination mit einem HomePad.
Ja, stimmt. Wir hatten, ja, es gab ja auch schon mal diese HomePod-iPad-Mischung. Die Gerüchte gab es ja schon mal.
Ja. Ich muss übrigens sagen, den Kommentar habe ich jetzt nicht gescreenshottet, aber es fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass sich auch jemand sehr darüber beschwert, dass ich das Pixel-Tablet weggeflamed habe. Ich möchte mich offiziell dafür entschuldigen. Weil er meint so, ja, brauchen wir gar nicht so tun, die ganzen iPads sind mit ihrem 60 Hertz LCD, ist ja auch nicht besser. Muss er ein iPad Pro kaufen, damit du ein niceres Display hast als im Pixel-Tablet eigentlich. Und dann bist du halt deutlich mehr Geld los als beim Pixel-Tablet. Also ja, im Vergleich zu Apple auf jeden Fall eigentlich gar nicht so eine schlechte Nummer, Pixel-Tablet. Das Problem bei Google-Tablets ist halt, dass sie sich mit anderen Android-Tablets messen müssen. Und da gibt es schon auch sehr viel Günstiges auf dem Markt, was geiles 120 Hertz OLED mit an Bord hat.
Ja. Aber kein Dock.
Ja, und das Dock ist halt wirklich, das ist halt der Game-Changer, ne? Wenn das iPad leer in der Ecke rumliegt, dann nutzt es halt nicht. Wenn es leicht.
Bei mir so zu Hause, Pixel Tablet ist einfach ein Nest-Hub. Richtig teurer Nest-Hub auf jeden Fall.
Naja. Ja.
Ach ja.
Manuel hat geschrieben zur Supercharger-Thematik. Es wäre toll, wenn Tesla eine LED an den Säulen hätte, mit der man sofort sieht, wo man sich hinstellen sollte, weil es nicht so einfach sich. Weil es ist nicht so einfach, sich das während dem Parkvorgang zu überlegen, was jetzt die beste Säule für einen ist. LED grün, beste Ladeleistung, nicht unbedingt maximale, aber die beste derzeit verfügbare, abhängig davon, an welchen Säulen gerade geladen wird. LED gelb heißt reduzierte Ladeleistung im Vergleich zu grün und LED rot heißt defekt oder nicht verfügbar. Ja. Oder halt eben ins Navi-Display packen. Aber ich finde das mit den LEDs an der Ladestation finde ich eigentlich noch viel geiler. Das ist wirklich, das wäre der Game-Changer. Aber da müsstest du halt wirklich alle Supercharger retrofitten, damit es funktioniert. Und das ist halt wirklich nicht Tesla-Philosophie, ne? Da pushen die
ja, lieber. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist so unwahrscheinlich. Also es ist so viel wahrscheinlicher, dass sie irgendeine Software-Funktion im Navi vom Tesla machen, als sowas. Da hättest du ja wie bei Ionity von vornherein überall so LEDs mit einbauen müssen. Bei den Ionity-Säulen, die haben ja immer auch so farbliche LEDs. Ne? Aber ja, nee, das glaube ich nicht. Das ist richtig unrealistisch. Oder sie machen das, ich meine, es sind ja eigentlich schon Leuchten im Supercharger. Ne? Also der Tesla-Schriftzug, der ist ja immer weiß illuminiert. Vielleicht kann man den noch rot. Irgendwie...
Obwohl, nee, bei den neuen ist er weiß. Ne? Die haben das geändert. Das war rot und jetzt bei den V4 ist es weiß.
Ist halt die Frage, ob da RGB hintersteckt oder ob das einfach nur einfarbig ist.
Ich glaube nicht, dass da Ärger. Nee, es ist auch rot bei den V4. Ich nehme es wieder zurück. Tja. Ja, dann. Nee, dann ist es, ich glaube, das ist roter Kunststoff mit einer weißen LED dahinter. Also der Kunststoff ist so durchlässig und wird dadurch rot. Das heißt, das kannst du schon mal.
Dann geht nur mit Morsezeichen. Wenn die so und so flackert, musst du hinfahren.
Ja, und das ist ja auch eine Frage des Brandings. Du willst ja auch nicht den Tesla-Schriftzug in blau oder in grün oder in gelb leuchten lassen, wenn der eigentlich doch rot sein muss. Da müsstest du dann eher eine zusätzliche.
Deswegen spricht alles für Softwarelösung. Es spricht alles für Softwarelösung.
Ja, der Nachteil bei einer Softwarelösung ist halt, dass es halt wirklich gut gemacht sein muss, damit du zielgerichtet sehen kannst, an welchen Stall du dich stellen musst. Wenn da einfach im Navi-Display drin steht, ja, stell dich mal an 5D oder so. Toll, dann musst du da erstmal aussteigen, die Säulen langlaufen, gucken, welche von denen 5D ist und bis dahin hat sich da schon wer anders hingeparkt. Also, das funktioniert nicht. Ja. Das müsste dann schon irgendwie in so eine 3D-View switchen oder so, wo du genau siehst, an welchen Stall du dich stellen sollst oder so. Oder so ein Augmented Reality-Ding, das hier in der Rückfahrkamera oder so dann reingetrackt wird, an welchen Charger du dich stellen sollst. Oder irgendwie sowas müsste man machen. Und das würde aber auch wieder mit einem großen Aufwand daherkommen, dass man jeden Supercharger mappen muss, da einpflegen muss und so. Also ist vielleicht doch gar nicht so easy.
Oder was hältst du davon? Es gibt ja dieses Menü, wo man dann sieht, beim Supercharger, der hat so und so viele Stalls, da sind gerade so und so viele frei, dann sieht man noch, welche Restaurants in der Nähe sind und so weiter. Wenn du da einfach, weil da navigierst du ja hin, wenn du da einfach so eine Top-Down-Ansicht von dem Supercharger hast, wo jeder Stall halt so quasi eingepflegt ist und du dann siehst, auf dieser Top-Down-Ansicht, zu dem musst du.
Das wäre die beste Lösung.
Also aber die beste nicht, aber die nicht so aufwendig ist.
Ja, die beste, die nicht beinhaltet, dass Tesla alle Supercharger umbauen muss.
Ja, und kein Augmented Reality, sonst was. Ja.
So, Postler-Zocker hat geschrieben, im Übrigen ist die Aussage, dass die alte Version der GTA-Trilogie nicht mehr angeboten wird, falsch. Was? Gefährliches Halbwissen wurde wieder im Crewcast verbreitet. Es tut mir leid. Sie wird nur nicht mehr beworben und wurde gut versteckt. Über einen direkten Link im Store ist sie aber bis heute kaufbar und für 30 Euro der deutlich bessere Deal als die Definitive Edition. Oha! Also Geheimtipp, Leute, wenn ihr immer noch keinen Bock auf Definitive Edition habt bei GTA. Wenn ihr den Link habt, gehört ihr noch zum... Das ist die Frage, wo man diesen Link findet. Muss erst in irgendeinem Forum den Link raussuchen oder so. Ja. Und dann geht's dann nachher.
Muss ein Rätsel knacken und dann oder einfach irgendwas eingeben.
Ja. Und jetzt hier noch der letzte Kommentar für heute geht an dich, Julian. Marcel hofft, dass du auch den Kainachtsbaum testest. Ist das der Fall? Und wenn nein,
ist nicht der wieso Fall. Nicht?
Warum denn nicht?
Weil das Video einfach schon aufwendig genug ist, verdammte Scheiße.
Ja, nein. Und es auch um künstliche Weihnachtsbäume geht, oder? Der Kainachtsbaum ist doch, arbeitet doch mit echtem Tannengrün, oder? Ich bin jetzt kein Weihnachtsbaumexperte, aber so kenne ich das.
Dafür hast du ja einen Weihnachtsbaumexperten hier, kein Problem.
Sag doch mal, dann im Crewcast wenigstens, Statement zum Kainachtsbaum. Ist es das oder ist es das nicht?
Also das Konzept finde ich schon cool. Habe ich auch sehr gefeiert. Ich habe es auch mehrere Jahre gemacht. Aber
ach, du hattest einen.
Ich habe immer noch einen. Ich hätte ihn da so easy einbauen können. Okay. Hab mich aber dagegen.
Wie funktioniert der grundsätzlich, für die, die es vielleicht nicht wissen?
Es ist im Endeffekt eine Holzstange mit Bohrlöchern. Und in diese Bohrlöcher kannst du halt Tannenzweige, Tannengrün stecken und dadurch deinen eigenen Baum kreieren. Das heißt, unten kommen dann größere Tannengrünstücke, Zweige dran und die werden dann nach oben hin immer kleiner. Die Löcher werden auch dementsprechend, also die Vorbohrungen werden immer kleiner und so kannst du dir halt deinen eigenen Tannenbaum halt kreieren. Und der wird dann halt auch wirklich perfekt. Wenn du das gut machst und dir Mühe gibst, hast du wirklich einen perfekt aussehenden Baum in echt quasi. Aber das ist halt wirklich sehr zeitaufwendig. Also wir haben, das war bei uns schon immer fast eine Tagesaction, das zu machen. Da steht auf der Website oder so, steht dann so, ja, brauchst, ich weiß nicht, was da steht, aber es wird einem immer so vermittelt, als ob es so ultra easy ist, aber es ist schon relativ aufwendig. Du musst erst natürlich dieses ganze Tannengrün auch organisieren. Wenn du es im Garten hast, kannst du es natürlich von Sachen abschneiden. Meistens hat man es nicht im Garten oder so viele nicht im Garten. Und dann musst du natürlich auch irgendwo hinfahren, dir dieses Tannengrün besorgen, zum Beispiel bei einem Gartencenter. Da musst du das erstmal nach Hause bringen. Es ist natürlich auch eine Sauerei, weil beim Schnitzen hast du halt super viel von diesen Schnitzresten. Du musst ja jeden Tannenzweig so schnitzen, dass er dann auch in dieses vorgebohrte Loch passt. Und deswegen, es ist schon ein sehr aufwendiges Ding. Und du hast danach einen geilen Baum, definitiv. Und es ist auch safe besser, als einen kompletten Baum zu kaufen, also was so Nachhaltigkeit angeht. Aber unterm Strich.
Trocknet der nicht dann auch schneller aus, wenn die Äste nicht in einem echten Stamm drin hängen? Also nadelt der früher?
Ob der jetzt früher wirklich austrocknet, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so schnell wie auch ein normaler Baum.
Ja. Okay.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein signifikanter Unterschied ist, aber bei uns war der schon, so nach 2 Wochen ist der Ciao. Also das ist dann vorbei.
Okay, also Julian, ich sehe da bei dir ein Framing-Problem. Hier, man muss da einen ganzen Tag investieren, um das aufzubauen. Auf der Webseite von Weihnachtsbaum steht es viel schöner. Da steht Aufbauspaß für die ganze Familie.
Ja, also mit Kindern stelle ich es mir auch cool vor, muss ich auch sagen. Aber jetzt so, es hat beim ersten Mal auch echt Bock gemacht, aber beim zweiten Mal war es schon mühselig und beim dritten Mal dachte ich mir so, nee, reicht jetzt. Also, ja, es kommt drauf an. Also es ist schon ganz, ich will es wirklich nicht schlecht machen. Es ist ein cooles Konzept.
Aber bei Aufbauspaß für die ganze Familie schwingt für mich so unterschwellig noch mit, ja, du brauchst eigentlich schon Helfer, weil wenn du es alleine machst, dann dauert es ewig.
Ja, also glaubt mir, wir haben es zu zweit gemacht. Es hat wirklich lange gedauert.
Ja, und es ist ja auch was anderes als ein Kunstbaum. Also du hast ja als Kunstbäume und also es ist ja kein Kunstbaum, der Weihnachtsbaum. Ja.
Das ist wirklich so bei mir so ein Ding gewesen. Ich war am Anfang wirklich ultra gehypt davon und dachte mir so, wie geil ist das? Du hast so einen richtig perfekten Baum und der sah auch echt geil aus. Zweites Jahr wieder rangemacht und irgendwie mit den Jahren hat die Begeisterung dafür echt abgenommen. Deswegen bin ich jetzt heute hier mit dem künstlichen Weihnachtsbaumvergleich angekommen.
Alright. Gut, dann sind wir jetzt auch angekommen am Ende dieser Episode. Leute, es war mir wie immer eine große Freude. Wir hören, sehen, fühlen uns nächste Woche wieder. Aber vielleicht fühlen wir uns nicht ganz so intensiv wie Wanders Eltern im Reichsbunker. Das wäre mir dann persönlich auch too much.
Das war locker so eine richtig lange Szene, ne?
Nee, die Länge war es. Schau es dir einfach an. Es ist ein
Unikat. Okay, die Länge war es nicht. Okay. Ja, gut. Es ist Zeit, den Crewcast zu beenden. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy. Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap?